Herzlich willkommen zu Metro Laut, die Folge 17. Vor mir liegt Kalle Kornblum. Mein Name ist John F. Nebel und wir haben einen Gast heute da, der einem zwangsläufig irgendwann über den Weg läuft, wenn man sich mit Netzpolitik und überhaupt Politik beschäftigt. Hier ist Peter Pixer.
Hallihallo.
Ja, hallo Peter. Wir begrüßen dich hier in der Metro Lounge, wo wir in schönen Lounge-Sesseln nun gemeinsam einen Podcast machen wollen.
Ja, in der Tat. Das ist sehr angenehm hier bei euch.
Das muss man sich so vorstellen, also ich sitze hier an einem Tisch, ja, vor diesem Mischpultgedöns und die beiden liegen hier auf so super tiefen Sesseln direkt vor mir.
So wird das ab jetzt immer sein. Das habe ich mir jetzt erkämpft. Das finde ich gut.
Ja, die Wahrheit ist, ich habe das hier eingeführt, ja.
Ja, das hat sich einfach noch keiner vorher getraut. Ja. Aber Peter setzt das einfach durch. Easy Podcasting.
Ja. Ja, wir haben kein spezielles Thema, aber wir haben einen Haufen Themen auf Lager.
Wir stellen, glaube ich, als allererstes mal unseren Gast vor.
Ja.
Woher kennt man Peter Pixer? Ich kenne Peter Pixer schon, da war er noch gar nicht cool und hieß Karpfenpeter.
Stimmt. Ja. Das war langes her.
Langes her. @Karpfenpeter auf Twitter.
Richtig.
Und
was hast du mit Karpfen zu tun?
Das ist eigentlich eine Geschichte. Ich wohne ja immer noch in Langfeld bei Düsseldorf. Und den Namen habe ich von meiner damaligen Freundin bekommen, weil ich nämlich auf dem Karpfenweg wohnte. Und eines Tages war sie ja gerade mal auf dem Weg zu mir und war halt aber gerade noch bei ihrer Oma. Und dann sagte die Oma so, ach ja, zum Karpfenpeter geht's dann. Und So kam es dann halt, genau.
So kam es. Cool.
Ganz trivial, aber das hat sich dann eine Zeit lang gehalten, bis das dann irgendwann auch wieder weggegangen ist.
Weil du hast dann, also dein Twitter-Name hat sich dann irgendwann geändert, ich weiß gar nicht mehr, so vor 1-2 Jahren oder so war das, ne?
Ja, 2 Jahre plus irgendwann. Hm?
Und du bist, wie gerade schon festgestellt wurde, schon irgendwie relativ bekannt, und zwar hauptsächlich für dein Projekt CDU Watch. Mhm. Ein Watchblog für die Umtriebe.
Die Umtriebe, genau.
Der CDU.
Ja.
Mhm. Erklär mal, was dich so überhaupt auf diese Idee gebracht hat und was du da so, was zum Beispiel so Sachen wären, die du so behandelt hast, oder die so irgendwie, wo CDU Watch großen Einfluss, große Themen hatte, die großen Themen von CDU Watch.
Also angefangen hat das, ich glaube, das war September 2009, glaube ich. Kam so in etwa im Rahmen meiner eigentlichen Politisierung. Politisiert hat mich dieses Thema Zugangserschwerungsgesetz.
Zensursula,
genau. Und das war halt so der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, mich halt so richtig mit dem Thema Politik auseinanderzusetzen, damit zu befassen. Und ich sag mal so, also man fängt jetzt gerade mal an, sich richtig mit Politik zu beschäftigen, bis hin zu der Erkenntnis, dass doch durchaus einiges Schlechtes verhältnismäßig oft auf die CDU zurückzuführen ist.
Ich erkenne ein Muster.
Das ist kein allzu langer Weg. Und was mich halt zu dem Zeitpunkt halt gestört hat, war, dass man gar nicht so richtig, also man hat halt immer so auf die Politik geschimpft, also jetzt nicht nur ich persönlich, sondern man hört halt ganz oft auch Leute auf die Politik, TM, also die Politik schimpfen, ohne genau Ross und Reiter zu benennen. Und wie gesagt, also mir ist dann halt irgendwann aufgefallen, dass echt doll viele Dinge, die man sich gerade nicht wünscht, auf Aktivitäten der CDU zurückzuführen sind. Und weil mir dieses Muster dann halt irgendwann wirklich bewusst geworden ist, habe ich mir dann gedacht, so, nee, tut mir leid, also das musst du jetzt mal irgendwie alles mal aufschreiben, mal dokumentieren, auch kommentieren und halt mal so diese einzelnen Aktivitäten, die da so passieren. Ne? Man hat es ja immer wieder, es gibt halt irgendeinen Aufreger, dann wird wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben und dann das geht dann irgendwie 2 Tage, vielleicht eine Woche und dann ist halt auch wieder gut und dann hat man es halt auch wieder vergessen. Und ich dachte mir so, nee, das ist irgendwie kein Zustand, mit dem ich jetzt irgendwie einverstanden bin, weil ich dann doch der Meinung bin, das muss man halt tatsächlich mal dokumentieren, um halt eine Aussage, so eine langfristige Aussage treffen zu können. Wer ist denn hier eigentlich? Wer macht was Sinnvolles? Also sinnvoll im Sinne von, das ist der Entwicklung unserer Gesellschaft zuträglich. Und wer macht jetzt das genaue Gegenteil? Und ich bin halt, wie gesagt, der Auffassung durch meine inzwischen jahrelange Beobachtung dieser Partei und ihrer Umtriebe doch zu dem Schluss gekommen, dass irgendwie jetzt nicht so doll.
Wer ist denn da dein Lieblingspolitiker bei der CDU, also im Sinne von Hass, Liebe?
Naja, ich würde nicht so weit gehen, dass ich gegen irgendwen von denen da wirklich einen Hass entwickle, weil ich habe mit denen persönlich ja nichts zu tun. Und naja, also mein Lieblingsherzenspolitiker ist ja der Uwe Schünemann, der ist aber jetzt uns ja. Ja, je nachdem, wie man es verlustig gegangen, je nachdem, wie man es definiert, glücklicherweise oder leider verlustig ja, gegangen durch die Niedersachsenwahl, die er jetzt halt.
Ne? Innenminister Niedersachsen, ehemaliger, bekannt für seine Härte.
Seine durchaus fragwürdigen Bestrebungen in Richtung, ja, lass uns doch jetzt halt mal wieder Flugzeuge irgendwie vom Himmel schießen und ja, zum Beispiel, um nur mal einen so ein Härtefall zu nennen.
Keiner hat sich Gedanken darüber, wo das Flugzeug landet. Wir klären die einfach ab. Was mich noch ein bisschen interessiert ist, wenn ich jetzt sage, okay, 2009 politisiert und festgestellt, dass vieles Negative auf die CDU zurückzuführen ist, dann will ich halt sagen, okay, die ist auch seitdem oder schon seit vorher in der Bundesregierung, ne?
Mhm. Und, seit 2005.
Ja. Und dann würde man sich doch fragen, also es geht ja nicht nur darum, dass du dich um Regierungskram kümmerst. Also CDU-Watch ist ja auch teilweise mehr. Manchmal pickst du irgendwelche Äußerungen von diesen Spartanern, die sie irgendwie auf Facebook getätigt haben, raus. Es ist ja nicht nur das wirkliche aktive politische Geschehen oder vielleicht sogar viel weniger das, sondern auch wirklich so einfach mal so aufpassen, so. Guck mal hier, sowas haut der einfach mal bei Facebook raus, ne?
Als Beispiel. Ja, das sind halt, ich habe ja jetzt keine feste Themenwahl. Es ist nicht so, dass ich meine Beobachtungs- und Kommentierungstätigkeiten da beschränke auf, schaut mal, das und dieses und jenes hat jetzt die Regierung gemacht, gesagt, getan, sondern es geht um unterschiedliche Themen. Also wenn sich jetzt zum Beispiel sei es irgend so ein Hinterbänkler aus Buxtehude hinstellt und sagt, naja, also das, was die Schwulen jetzt hier machen, das ist irgendwie Sünde und die sind ja krank, ne? Da hatten wir ja so einen ganz populären Fall mit dem Herrn Blechschmidt hieß er, glaube ich, den hatte irgendwie davor auch kaum jemand auf dem Radar gehabt, wurde, bevor er auf CDU-Watch mal thematisiert worden ist, glaube ich, von quer.de mal davor schon mal erwähnt. Und ja, also ich bin halt tatsächlich der Auffassung, dass wenn Dinge geschehen, die halt wirklich erwähnenswert sind und so eine Äußerung wie die, die er da zu Felde geführt hat, sehe ich schon als durchaus erwähnenswert an. Ich sehe auch als erwähnenswert.
Was hat er gesagt?
Ah ja, der hat sich da irgendwie hingestellt. Ich meine, das war auch tatsächlich so ein Facebook-Vorfall, wo er sich irgendwie hingestellt hat und gesagt hat, naja, also im Wesentlichen, ja, Schwule und Lesben sind krank. Die bräuchten halt irgendwie mal Therapie und ja. Und das ist halt so ein Weltbild, was denen zugrunde liegt. Also jetzt ist ungerecht, wenn ich sagen würde, jeder CDUler ist so. Ne? Das ist auch nicht die Ansage, die ich hier machen will oder auch nicht generell mit CDU-Watch machen will. Nein, aber ich will schon draufhauen, wenn tatsächlich mal sowas passiert. Und in dem Fall ist das halt passiert. Und es ist halt auch passiert, dass im Zuge dessen eigentlich kaum jemand aus der CDU sich hingestellt hat. Genau genommen war es, aber glaube ich auch nur eine einzige Person, nämlich aus diesem Landkreis, die sich da mal wirklich öffentlich davon distanziert hat. Weißt du, das ist ja auch so eine Sache. Ich will jetzt nicht Partei ergreifen für irgendwen, ne? auch nicht für Piraten oder egal für wen. Ja, man muss sich einfach mal vor Augen halten, wenn bei der Piratenpartei jetzt zurzeit wieder irgendwas wieder passiert, sei es, dass da wieder irgendein Bekloppter rumrennt und irgendwelche Nazi-Parolen oder irgendetwas raushaut, dann wird sofort gefordert, naja, die ganze Partei muss sich jetzt davon distanzieren oder man müsste ein Parteiausschlussverfahren machen und alle Welt haut da drauf. Ob man jetzt sagt, zu Recht oder zu Unrecht, will ich gar nicht debattieren. Aber ich sage einfach nur, ich stelle das fest, dass wenn ein Vertreter einer Partei, die von sich behauptet, Volkspartei zu sein, ja,
und demokratisch.
Und demokratisch zu sein und einem christlichen Menschenbild folgend, wenn ein Vertreter einer solchen Partei so eine Aussage raushaut, die eigentlich dem demokratischen Geiste dieser Nation zuwidersteht und halt im Wesentlichen auch so einem christlichen Menschenbild, das sie ja für sich proklamieren, entgegensteht. Ja, tut mir leid, also da muss man das aus vielfältiger Perspektive her angreifen und zumindest aber mal aufschreiben und dokumentieren und den Leuten halt mal zeigen. Weil ich aus meiner Perspektive ist es auch so, dass ich im Gespräch mit vielen Leuten, die tatsächlich CDU wählen, schon seit vielen Jahren CDU wählen, den Eindruck auch gewonnen habe, dass viele eigentlich gar nicht so richtig argumentativ darlegen könnten, weshalb sie jetzt oder immer schon CDU gewählt haben, sondern das ist halt oftmals mehr so ein...
Das macht man so.
Ja, das macht man so, dass das kristallisiert sich dann im Gespräch doch recht frequent heraus, dass es dann heißt, so, ja, sind halt so christlich und nur so gute Attribute, die denen halt zugeschrieben werden. Und da sehe ich also schon meine Aufgabe... im Sinne von politischer Bildung, dass man halt mal durch so ein Dokumentieren und Aufarbeiten und durch diese konstante Arbeit halt auch Material im Sinne von Kompromat sammelt, dass man den Leuten halt einfach mal zeigen kann, so pass mal auf, du hast jetzt hier so ein gewisses Bild und ich störe dieses Bild jetzt halt mal wirklich ganz bewusst, du kriegst jetzt mal so einen Reality-Check, der sich dir jetzt offenbart und schau dir das mal an und dann denk doch einfach nochmal neu.
Wie kommst du, wie machst du das? Folgst du da den ganzen Leuten auf Twitter und auf Facebook und guckst durch und scannst die Pressemitteilungen, hast da die Feeds abonniert oder wie kann man sich so eine Watchblog-Geschichte vorstellen? Also ist das so, man muss sich ja schon ein bisschen einschießen und dranhängen, an die Fußsohlen kleben von der CDU. Mhm.
Ja, so in gewissem Umfang mache ich das. Es ist natürlich auch so, dass ich das freizeitmäßig mache. Ja. Also ich sitze da jetzt nicht und habe 4 Stunden am Tag dafür reserviert, mir jetzt die ganzen Tweets durchzulesen, jede Facebook-Seite mal abzuklappern und von jedem Landesverband und von jedem einzelnen Politiker die Pressemitteilung mal durchzulesen. Kann ich zeitlich gar nicht machen. Ich habe einen 40-Stunden Vollzeitjob und das CDU-Watch, das ist ein Hobby, wenn man so will. Ja. Ja. Nein, aber es reicht im Grunde genommen schon vollkommen aus, einfach mal Twitter aufzumachen, um mal zu gucken, was da jetzt gerade mal wieder so durch den Blätterwald geht oder generell mal also Facebook aufzumachen. Man kriegt vieles auch einfach so mit, ja. Und die Kunst oder die Leistung besteht eigentlich schon zum gewissen Teil tatsächlich einfach nur darin, das halt zu dokumentieren, zu kommentieren und in einen größeren Kontext zusammenzusetzen. Wie beispielsweise, das ist so eines meiner Themen, diese Energiepolitik-Geschichte und Energiewende. Also es gibt unwahrscheinlich viele Dinge, bei denen man sich wirklich nur noch an den Haaren rauft. Und sich denkt so, um Gottes Willen, wie kann denn das jetzt eigentlich tatsächlich sein?
Ich dachte, der Altmaier ist, der macht jetzt Energiewende und alles gesund.
Ah ja, klar. Ja,
der twittert doch, das ist doch ein guter.
Nee, aber ja. Ich dachte, Altmaier wäre jetzt, ich verfolge das nicht so, aber ich habe gedacht, der Altmaier wird jetzt so einfach das machen, was die Grünen schon immer wollten. Und außerdem finden den alle cool. Also ich habe echt gedacht, der Altmaier wäre jetzt so noch der Erträglichste. Hat man so den Eindruck, weil alle folgen Altmaier, weil das ist ja der von der CDU, der als erster auf Twitter war oder so.
Ja, ich meine, der Altmaier hat im Zuge seines Online-Gehens doch durchaus Sympathiepunkte gesammelt, aber die sind aus meiner Sicht schlicht und ergreifend nicht gerechtfertigt. Ich meine, man muss sich nur mal genau anschauen, was denn da eigentlich gesagt wird und wie dann aber operiert wird. Also der Modus operandi ist da aus meiner Sicht ganz klar, den Leuten irgendwie einen Bären aufbinden. Ja, also mir kann niemand irgendwie erzählen, dass ein Altmaier tatsächlich glaubwürdig ist, wenn er jetzt die ganze Zeit über, also vor Fukushima war Altmaier einer derjenigen, die immer an der richtigen Stelle die Hand gehoben haben. Mhm. Ja, also bei jeder Abstimmung, sei es irgendwie Senkung der Förderungen für die erneuerbaren Energien oder wir machen jetzt mal Atomausstieg jetzt, ne, wie ich glaube, das war mal irgend so eine Abstimmung von den Grünen oder von den Linken. Also, egal was, der hat immer dagegen gestimmt, ja. Und dann kam Fukushima, dann hat sich also Frau Angela Merkel dahingestellt und gesagt hat, ja, wir machen jetzt aber Energiewende und wir machen jetzt mal wirklich Atomausstieg.
Aber Altmaier war da doch nicht, oder?
Der
war doch.
Nein, das noch kam, der kam danach.
So, dieser NRW-Mensch.
Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, der kam nach Fukushima. Ja, doch, doch.
Und davor war noch der andere Typ.
Rösler hätte ich beinahe gesagt. Nein,
Okay, ja. Ich komme auch gar nicht drauf. Vielleicht auch nicht so wichtig.
Naja, und worauf ich gerade zu sprechen kommen wollte, also mir kann halt irgendwie niemand erzählen, dass das tatsächlich glaubwürdig ist, wenn also jemand die ganze Zeit über so eine Verweigerungslinie gefahren hat und dann kommt auf einmal Fukushima und dann wird halt irgendwie die ausgerufen, naja, wir machen jetzt aber tatsächlich mal Atomausstieg und das alleine halte ich schon nicht für glaubwürdig. Und darüber hinaus ist es ja auch mal so, dass wenn man sich mal anschaut, was der jetzt macht, ne? Also im Jahre 2013 musst du ja nur mal gucken, nimm mal Januar bis jetzt Ende März. Tut mir leid, also das ist nicht glaubwürdig. Und es ist auch nicht glaubwürdig, wenn gesagt wird, wir machen jetzt Atomausstieg und gleichzeitig aber werden über Hermes-Bürgschaften heißt das, werden dann Bauten, also Atomkraftwerkbauten im Ausland gefördert von unserer Bundesregierung. Und wer sitzt denn in der Bundesregierung? Ah ja, das sind CDU, CSU und FDP. Und wer ist denn für diesen Bereich zuständig? Na, habt ihr es?
Altmaier ist seit Mai 2012, also noch nicht mal ein Jahr, Bundesumweltminister. Und der Vorgänger war Norbert Röttgen.
Röttgen.
Das war der
mit dem... Röttgen war ja schon ganz nah dran. So. Der Röttgen, genau.
Der nach der gefallen ist. Das war auch eine schöne Geschichte mit dem Röttgen.
Die haben ihm die CDU hat ja bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen also dick auf die Nase bekommen.
Genau, er war der Spitzenkandidat.
Ja, und er war der Spitzenkandidat und hat gesagt, und er hatte dann auch die Ansage gemacht, wenn das...
Folgt nicht irgendeine Nummer in der
Talkshow. Wenn wir das nicht kriegen, dann bleibe ich halt schön Umweltminister, aber... Wenn wir die Nummer gewinnen, dann gehe ich halt...
Dann bleibe ich in Nordrhein-Westfalen und das hat man ihm dann...
Oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Also man hat ihm das übel genommen, dass er im Falle eines Verlustes dann nicht mehr... Also so hat man es ihm dann halt, so hat man ihn dann kritisiert. Er würde nicht zu Nordrhein-Westfalen stehen, sondern er würde nur dann, also nur im Falle eines Erfolges, Nordrhein-Westfalen weiterhin die Stange halten. Ansonsten würde er sich wieder nach Berlin verdünnisieren.
Am Tag der Wahl gab es diese großartige... diese großartige Meldung vom Postillon, der dann sagte, Altmaier steht seit Stunden mit laufendem Motor an der Autobahnauffahrt.
Ja,
eigentlich Altmaier, Röttgen steht seit Stunden.
Ja, ja. Ja.
Wartet auf 18 Uhr, um dann Gas zu geben.
Röttgen war auch der, genau, das war auch schön, der gesagt hat in der Talkshow, bedauerlicherweise entscheiden ja die Wähler. Und das hat ihm, glaube ich, das war auch kurz vor der Wahl das Genick gebrochen. Okay, also Aspekt, CDU, ja. Da geht einiges und das heißt, so eine Sachen wie... wenn dann mal wieder die Rechtsabbiegerin der CDU, auch eine Spezialfreundin von mir.
Erika Steinbach
sagt, also, wer schützt denn die Verfassung vor den Verfassungsfeinden? Dann kriegt man das
vor so. Nein, das hat sie nicht gesagt.
Vor den Verfassungsrichtern. Genau.
Also wer schützt die Verfassung vor den Verfassungsrichtern? Das ist geil. Das ist echt geil. Also, das ist ja wirklich, also, die Frau ist ja so völlig irrsinnig, ne?
Also die antwortet auf jeden Ding. Das Lustige ist ja, du kannst der schreiben, ey Steinbach, was ist denn mit dir los? Und dann sagt die, ey Ed Metronaut, was ist denn bei dir los? Die ist halt so, die pöbelt halt zurück. Also das ist irgendwie, finde ich die schon witzig.
Also aber wie kannst du sagen, die Verfassungsrichter können die Verfassung ja nicht verändern. Dafür haben wir die Verfassung und die Verfassungsrichter.
Über die müssen wir nicht reden, weil die ist so
jenseits von... Ich weiß gar nicht, ob man darüber nicht reden sollte. Also es hat schon, aus meiner Sicht, schon so ein durchaus aus erwähnenswerten Aspekt, weil ich meine, du hast hier mit Erika Steinbach, hast du nicht mit einer Person zu tun, die irgendwo aus Buxtehude, aus irgendeinem kleinen Kaff kommt und halt faktisch irgendwie unter dem Radar läuft, sondern das ist ein hohes Tier bei der CDU. Und tut mir leid, also ich bin tatsächlich der Auffassung,
wenn... C-Netz ist die auch, okay.
Ja, die Frau.
Nee, das stimmt natürlich recht. Ich meine, die ist lange Funktionärin, Bund der Vertriebenen, ist in der CDU immer wieder auch sichtbar. Und ist in meinen Augen eine Rechtsradikale. Also ich glaube,
das ist eine Rechtsradikale.
Also die hat sich hinter Orban gestellt. Das ist irgendwie alles hier. Die ist offen verfassungsfeindlich. Also wenn man die Verfassungsrichter, das Verfassungsgericht als wer schützt uns vor denen? Es ist schon.
Ja, ich meine, sie hat natürlich eine Art drauf. Sie will durchaus provozieren. Und ich, also ich behaupte, unterstelle ich mal, dass sie mit dieser Meldung durchaus irgendwie eine Diskussion in Gang bringen wollte.
Worüber denn?
Es ist völlig
sinnfrei, ist doch völlig sinnfreie Scheiße.
Na, aber nicht aus Sicht von der CDU, nicht aus Sicht von der Partei, die alleine in den letzten, ich sag's mal irgendwie 12 Monaten, derart oft von dem Verfassungsgericht in die Schranken verwiesen worden ist, dass es schon tatsächlich auffällig ist. Ich meine, wenn du das aus dieser Perspektive einmal betrachtest, dann gehst du, wenn du Erika Steinbach heißt, durchaus mal in die Offensive und möchtest halt so die öffentliche Wahrnehmung vielleicht weg von diesem Aspekt, die CDU kriegt jetzt gerade nur noch auf den Deckel von dem Verfassungsgericht, hin zu, das Verfassungsgericht ist ja völlig weltfremd lenken. Und das ist, glaube ich, die Motivation,
also quasi,
die dem zugrunde lag.
Das Verfassungsgericht...
Deswegen auch Orban. Deswegen findet die auch die Ungarn so super, die Regierung.
Weil der sägt ja da gerade ordentlich alles ab.
Ach, jetzt klar. Ja, also ich meine, es ist vielleicht ein Versuch von der rechten CDU-Seite... Verfassungsgericht.
Also wahrscheinlich so,
dass zu diskreditieren, ja natürlich. Ja.
Also das Verfassungsgericht setzt dem Verfassungsschutz Grenzen und deswegen schützt das Verfassungsgericht nicht die Verfassung.
Ja, setzt CDU-Gesetzen.
Ja.
Immer
unglaublich.
Wieder.
Also okay. Ja, okay.
Du hast also es gab nach meiner Beobachtung jetzt alleine in dieser Legislaturperiode, ich meine sieben Richtersprüche, die tatsächlich CDU-Gesetze kassiert haben, respektive sich, wenn sie nicht CDU-Gesetze kassiert haben, dann tatsächlich gegen die Haltung der CDU gerichtet waren. Mhm. Ne? So. Und eins war dabei, dass das ist ein Beispiel dafür, das war nämlich dieses Asylbewerberleistungsgesetz, ist nicht, meines Wissens nach, nicht von der CDU geschrieben. Wurde nicht von der CDU installiert, ist aber durchaus so, dass die CDU den Inhalt dieses Gesetzes ganz toll findet. Obwohl eigentlich für jeden, der sich nur halbwegs mit der Materie auseinandersetzt, klar ist, dass das Asylbewerberleistungsgesetz halt
unmenschlich
war. Und ich meine, der Richterspruch war ja doch wirklich sehr eindeutig. Ne? Also es gab da einen sehr bezeichnenden Satz innerhalb dieses Richterspruchs, der da irgendwie lautete, also die Würde des Menschen / der Asylsuchenden die Würde des Menschen ist nicht vom Asylstatus abhängig, irgendwie so.
Genau, weil 1993 wird dieses Gesetz entschieden. Und war die Folge des Asylkompromisses zwischen den Regierungsparteien CDU, CSU. Also es kommt auch von denen. Und die SPD hat sogar auch noch mitgemacht. Ja,
also genau, das ist mit den Gutscheinen und so Kasernierung und irgendwie diese ganze miese Behandlung von Asylbewerbern, damit die bloß nicht hierher kommen.
Das heißt, und da war das Urteil des Verfassungsgerichtes hat das lautete wie, dass das nicht in Ordnung, also die dass das nicht menschenwürdig ist letztendlich.
Ja, es ging, glaube ich, um Finanzierung in diesem Zusammenhang.
Die Geldbeträge nachweisbar zu niedrig.
Genau, weil nämlich die Hartz-IV-Regelsätze, die wurden ja entsprechend jetzt angepasst. Das ist übrigens auch so ein Beispiel. Ja, CDU hat ja immer dagegen argumentiert, dass man jetzt mal mit den Hartz-IV-Regelsätzen ein bisschen aufräumen müsste, dass man ein bisschen an die Realität anpassen müsste. Und naja, was ist denn passiert? Das Bundesverfassungsgericht ist gekommen und hat gesagt, nee Jungs, funktioniert so nicht. Und das wird jetzt anders gemacht. Gab es ein Urteil. Mal wieder gegen die CDU-Linie. Und weißt du, wenn du eine Partei bist und entsprechend von dem höchsten deutschen Gericht immer wieder in deine Schranken verwiesen werden musst, dann ist das einfach mal eine Aussage, die, wenn so ein CDU-Watch jetzt daherkommt und genau diesen Sachverhalt mal thematisiert, wie ich das jetzt kürzlich gemacht habe, am Aufhänger zu diesem, zu diesem Artikel war tatsächlich die Aussage von der Frau Steinbach. naja, dann ist einem das natürlich schon unangenehm, ne? Zumal man ja, mein CDU-Watch ist jetzt kein Spiegel Online oder Zeit Online oder whatsoever. Aber ich meine, allein bei 5.500 Followern auf Twitter, da merkt man schon, da geht was. Das wird tatsächlich von den Menschen gelesen. Und man sieht's ja auch an so schnöden Dingen wie den Retweet-Zahlen auf den Tweets oder wie die Menschen das halt aufnehmen und halt darüber debattieren halt auch.
Das merken die. Wenn wir jetzt schon von Zahlen sprechen, was waren denn so die Artikel, die erfolgreichsten Artikel oder die erfolgreichsten Themen?
Also ich glaube, der Spitzenreiter bisher ist von unserer, was ist die Familienministerin, Christina Schröder, ist sie Familienministerin? Ja, ne? Mhm. Die hatte sich da jetzt, was war denn das eigentlich nochmal? Ah ja, genau, die hat doch so ein feminismuskritisches Buch geschrieben.
Ah, ja, ja.
Da, diese Geschichte. Und dann hat die sich, ach, das war so auch so eine blöde Geschichte. Da fasst man sich auch nur noch an den Kopf.
Ich erinnere mich, ja, den Artikel habe ich damals auch
gesehen. Sie hat sie hat ihr Buch halt irgendwo vorgestellt und wie das halt bei so einer Buchvorstellung ist, die wird halt im Vorfeld angekündigt. Und das führt halt dazu, dass Christina Schröder kritische Menschen oder dieses Buch kritische Menschen auf Twitter und sonstigen Social Networks angekündigt haben, dieser Buchvorstellung beiwohnen zu wollen. Woraufhin, und das muss man sich echt mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, also die Frau Schröder, das Bundeskriminalamt, glaube ich, das war, glaube ich, das Bundeskriminalamt, einschaltet und bei denen petzt, naja, guck mal, der und der Twitter-Account hat angekündigt, hier meine Vorstellung stören zu wollen.
Hatten die also angekündigt, die stören zu wollen? Die hatten nur gesagt, sie gehen da mal hin und finden das ganz interessant, oder? Es war ja noch nicht mal irgendwie so, ich gehe da hin und randaliere.
Korrekt.
Sondern irgendwie so, oh, das wird aber bestimmt spannend, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Also, ne?
Ja.
Und dann hat sie diese Leute dann vom BKA da irgendwie untersuchen lassen oder was, ne?
Ja, sie hat die auf jeden Fall gemeldet und dann darüber hinaus hat sie dann im Deutschlandfunk, wenn ich mich jetzt recht entsinne, müsste ich den Artikel selber auch nochmal nachlesen, auch noch, also mit, das kann man gar nicht in Worte fassen, dann hat die sich da hingestellt und ganz stolz berichtet, wie sie denn dann diese Personen an das Bundeskriminalamt gemeldet hat. Hallo?
Ja, das sind halt, das ist Bürgernähe.
Das ist gelebte Bürgernähe. Meine, das ist natürlich so ein Punkt, wo, wenn du dann darüber schreibst und das halt nochmal so richtig schön auskleidest, das erregt natürlich Aufmerksamkeit, weil es einfach so realitätsfern ist und, ne? Ich meine, was will man denn da eigentlich noch dazu Großartiges sagen, außer einfach nur zu erwähnen, dass das passiert ist und mal so die Einzelheiten davon auf den Tisch legen. Ich meine, die sprechen ja für sich, da brauchst du gar nicht mehr groß kommentieren. Und das ist durchaus einer der, ich glaube, wenn nicht sogar der Spitzenreiter in der historischen Betrachtung aller inzwischen, ich glaube, 250 Artikel auf CDU-Watch. Ja, dann habe ich darüber hinaus noch so ein paar längere, also zum Beispiel einen Leitartikel, könnte man sagen, zum Thema Energiewende, der da betitelt ist mit, weshalb es mit der CDU weder eine Energiewende noch einen Atomausstieg geben wird, wo ich also eben dieses Thema Energiewende, um darauf nochmal kurz zurückzukommen, also wirklich weitlich auseinandergerupft habe. Und
Du machst selber auch Energiewende bei dir zu Hause, habe ich mal gelesen auf dem Blog.
Ja.
Das interessiert mich auch.
Ich finde das wirklich, das fasziniert mich wirklich total. Und
du bist jetzt autark schon zu Hause.
Ja, ein Stück weit. Also ich hab leider kein Dach. Ich wohne zur Miete und habe leider kein Dach. Ich habe aber eine Fensterbank.
Du hast kein Dach.
Wie also
zahlst du denn an Miete?
Okay, willst du erklären, was du da gemacht hast? Ich glaube,
ich habe mir, um's kurz und knapp zu halten, ich habe mir eine Autobatterie besorgt, schön mit relativ
die großer. Ist aber dann irgendwann leer, oder?
Mit relativ großer Kapazität, 100 Amperestunden, und ich habe mir auf meine Fensterbank drei Solarpaneele hingestellt, eins mit 80 Watt Peak und zweimal 25 Watt Peak. Das entsprechend mit ein bisschen technischem Equipment, so einem Laderegler verbunden, und das Ding speist jetzt erfolgreich seit doch jetzt schon
die Glühbirne, die du brauchst, weil die Fenster mit Panels zu sind. Nein.
Das Ding speist jetzt mein Computer und mein Router. Das ist cool.
Was, das heißt, echt?
Ja, ich kann, also den Computer kann ich damit durchaus 5,5 Stunden mal eben laufen lassen. Da guckst du aber, ne?
Wie, warte mal, du hast Solarpaneele, eine Autobatterie und dann wieder einen Wandelregler auf.
Hatte ich zunächst gemacht, also das, da habe ich mich aber wirklich mit in die Nässe gesetzt. Also ich habe da wirklich 230 Euro für so ein AEG Qualitätsware ausgegeben, wo sich dann am Ende herausstellte, naja, das mit dem Qualitätsware war jetzt aber irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei, weil das Ding ist halt furchtbar laut und brummt und hast ihn nicht gesehen. Da kommt kein Wohnzimmer-Feeling bei
auf. Und der Computer will 12 Volt
haben. Der will 12 Volt haben, sodass ich mir also noch so ein sogenanntes Pico PSU gekauft habe, was einfach nur das normale Netzteil im Computer ersetzt durch eines, was schon mit 12 Volt Gleichstrom gespeist wird, sodass ich also direkt aus dem Laderegler, der ja an die Batterie angeschlossen ist, mit 12 Volt direkt in meinen Computer reingehe und also gar nicht mehr diese Doppelumwandlung von Wechselstrom auf Gleichstrom und dann wiederum von Gleichstrom auf Wechselstrom
habe. Mal wieder verlustig.
Ja, das ist klar, das ist natürlich vollkommen ineffizient.
Aber wenn du jetzt deine Autobatterie hast, was ist denn, wenn du jetzt deinen Computer 3 Tage nicht anmachst, dann ist die, und es knallt aber die Sonne draußen, dann ist deine Autobatterie voll. Und wo geht dann der
Bitcoins?
Nee, was macht das Ding denn dann? Also dann
ist es halt voll und wird halt durch den Laderegler nicht weiter dann geladen.
Wird da Wärme draus gemacht oder was?
Ja, ich denke schon.
Und okay, also 5,5 Stunden kann man einen Computer betreiben mit einer 100 Amperestunden Autobatterie. Und dann geht der Computer aus und du stehst doof da.
Ja, dann könnte ich, also seitdem ich hier so ein Tablet habe, ist es sowieso nicht mehr so viel am PC. Sondern halt eigentlich nur noch dann, wenn ich wirklich jetzt mal richtig was bloggen will, und das kannst du ja nicht am Tablet machen.
Überwacht der Computer den Ladezustand der Batterie?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist der, okay. Der zieht da nur seinen Saft raus und alles andere interessiert den gar nicht.
Aber hast du irgendwie eine Anzeige? Also du musst ja dann wissen, so wann, aber du guckst dann irgendwie so, okay, gleich ist jetzt.
Ja, da gibt's so einen Laderegler, der hat unterschiedliche Anzeigen. Da kannst du dann halt gucken, wie viel ist denn jetzt eigentlich historisch schon eingespeist worden, wie viele Amperestunden oder wie viel ist dort rausgegangen, mit was für einem Ladestrom speise ich, also was für ein Ladestrom liegt hier gerade zur Zeit an, wenn halt die Sonne scheint. Ne? Und halt so Dinge.
Und du könntest jetzt natürlich auch einfach hingehen und immer mehr Autobatterien daneben stellen, also wenn du noch eine holst.
Ich könnte mir auch hingehen und irgendwie so eine Staplerbatterie da hinstellen, die dann irgendwie 400 Amperestunden oder noch mehr hat. Klar, das geht dann entsprechend ins Geld. Aber theoretisch, also was heißt theoretisch? Praktisch lässt sich das machen, klar. Ich kenne auch Leute, die haben tatsächlich bei sich zu Hause, wohl im Keller zwar, oder in so einem Abstellraum, eine Staplerbatterie stehen. Also so eine richtige Gabelstaplerbatterie. Die sind dann meistens 48 Volt, aber dann wird das halt irgendwie, das sind ja alles, ich glaube, 2-Volt-Blöcke. Ja? Und die werden dann halt nur in Reihe geschaltet oder 4 Volt.
Ein bisschen,
also, dann kannst du das halt entsprechend umkabeln und dann hast du halt 12 Volt und es gibt auch 24 oder 48 Volt Systeme, gibt's auch. Aber der Punkt ist halt, du kannst heute mit technischen Mitteln doch durchaus, also jetzt nicht mit irgendwie Raketenforschungs-Equipment, sondern Dovi-Equipment kannst du echt schon durchaus was reißen.
Was kostet, also die Batterie wird um die 100 Euro gekostet haben.
Ey, die habe ich günstig von einem Kfz-Kumpel bekommen. Also da habe ich einen Zwanni für auf den Tisch gelegt. Also das war also wirklich geschenkt. Normalerweise, wenn du so eine, also eigentlich macht man das auch nicht mit einer Autobatterie, sondern halt mit so einer Gelbatterie oder speziellen Solarbatterie. Aber gut, das funktioniert in meinem Fall noch so hervorragend. Da zahlst du also für so ein Equipment, zahlst du ja doch schon ein paar hundert Euro. Also
was kosten so Panels?
Die Panels sind halt interessant.
Die Panels sind interessanterweise echt günstig. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, der auch im Zuge dieser Energiewende-Debatte durchaus eine Rolle spielt. Die Panels sind, die kriegst du inzwischen hinterhergeworfen. Also es ist nicht mehr so, dass du da einen Arm und ein Bein für investieren musst, um an so Panels zu kommen. Also dieses 80 Watt Peak Panel habe ich für, ich glaube, 60 Euro geschossen und die beiden 25er für, ich glaube, für 70. Aber da war halt auch nochmal so ein separater kleiner Laderegler dabei, weil das so ein Komplettpaket war. Also das gibt's echt günstig
inzwischen. 25 Watt. 25 Watt ist nicht so viel. Bleiben wir mal bei den 80er. Also 80 Watt. Das heißt, das könnte, wie groß ist das denn? Also, lass mal überlegen, also mit 80 Watt könnte ich,
wenn
das
Ding... 92 Zentimeter lang und ich glaube 75 Zentimeter breit.
Ah, das ist ja schon ein relativ großes Teil.
Ja, geht.
So wie die Kiste hier.
Ja, doch, so. So ich meine, die Hörer werden das jetzt nicht sehen können, aber
das ist... Das ist 92 Zentimeter, muss man sich vorstellen, ist fast ein Meter. Hm. Und 75 so ein Dreiviertelmeter grob. Hm. So die, das ist so ungefähr die Fläche, ja.
Ah, okay, jetzt weiß ich mehr.
So, und die irgendwie, wie schwer ist das Teil?
7 Kilo.
Okay, also ist schon ein ordentliches Ding.
Also, was heißt also 7 Kilo? Also ich meine, 7 Kilo
auf 7 Kilo ist leicht auf so ein großes Teil.
Ja klar, das ist so also Pillepalle.
Und das stellst du dir an die Fenster.
Ein größerer Fensterrahmen, so wie dieses Fenster, wie der Bilderrahmen, so wie dieses Bild, was da hängt.
Kleiner, das ist mehr als ein Meter da in dem Fall. Also das ist wirklich echt überschaubar von der
Und ist
der
das irgendwie wabbelig, stabil oder?
Nö, das ist stabil. Also ich habe das halt entsprechend mit oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, mit einer Wäscheleine an den Griffen am Fenster verbunden. Ihr kennt das ja. Ihr kennt das ja, man macht irgendein Setup und naja, das ist erstmal provisorisch.
Ich will mal probieren, ob das klappt und dann
genau, klappt's. Genau, und dann klappt's und dann, you know what, das bleibt so stehen. Man also, kennt das ja.
Du hast die jetzt, warte mal, die hängen jetzt, du wohnst in der wievielten Etage?
Das ist die zweite Etage.
So, und du hast da irgendwie ein bisschen Sonne raus und du hast jetzt irgendwie ein Seil, da hast du so eine 7-Kilo-Paneel dranhängen.
Und das steht tatsächlich auf der Fensterbank,
Innenseite.
Also auf der Innenseite. Das ist auch interessant. Krass. Ich wollte mal ausprobieren. Also ich habe das halt mein Test-Setup, ne, was halt bis heute noch als Test-Setup so wunderbar funktioniert. Was wahrscheinlich auch die nächsten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auch so stehen bleiben wird, habe ich dann mal hingestellt und gesagt und gemessen. Ja, ich hatte mit dem als ich mit dem 80 Watt Peak Panel angefangen hatte, hatte ich dann irgendwie bei relativ guter Sonneneinstrahlung, ich glaube, einen Ladestrom von 2,5 Ampere. Hinter der Fensterbank wohlgemerkt. Also hinter dem Fenster.
Und 2,5 Ampere,
auf
12 Volt.
Auf 12 Volt, genau. Und dann stellt sich ja die Frage, naja, wie viel Saft kommt denn da jetzt eigentlich raus, wenn das direkt der Sonneneinstrahlung, wenn die Sonne direkt da drauf
nicht weil das Fenster... Ach so, du hast dann nicht so Altbaufenster, wo nochmal so ein Kreuz drin ist, sondern schon...
Ja, richtig.
Aber, okay, aber es ist... Trotzdem geht's einmal durch das Glas und das müsste relativ viel Energie wegnehmen.
Ich hatte gedacht, dass es wenig ist. Ich hatte jetzt...
Das ist wahrscheinlich 50%.
40 war das in meinem Fall, ja. so die Ecke. Also wo war ich? Ich war hinter dem Fenster war ich bei 2,5 Ampere und dann danach ging es irgendwie auf, ich glaube, weiß nicht, 3,6 oder 3,7 oder sowas hoch. Ja, aber Fakt ist einfach mal... Also selbst bei diesem Setup reicht es dicke aus, um meinen Computerstrombedarf zu decken. Also das Ding ist nie leer.
Das ist ordentlich und der Computer ist schon echt einer der größeren Verbraucher.
Ja, wobei ich muss auch sagen, also das ist jetzt nicht so ein Gamer-PC, den ich da habe. Der zieht, das kann ich dir genau sagen, der zieht, im Normalbetrieb zieht der 90 Watt.
Was schon mal krass ist. Also ich meine...
Jetzt kannst du ausrechnen, lohnt sich das? Ist das wirtschaftlich denn?
Also wenn du an so ein Setup mit dieser Frage herangehst, dann werde ich dir antworten müssen, ja, das lohnt sich, na klar. Die Frage ist nur, nach wie vielen Jahren. Ne? Also das
und
ist aber auch
viel
nicht
du
die
den
Motivation.
Computer betreibst, ne?
Ja, natürlich.
Wenn du sagst 5,5 Stunden, wenn du gerade 2,5 Ampere da anliegen hast, Ladestrom, dann das heißt ja eigentlich, du kannst den Computer. Sag mal, während die Sonne scheint, die ganze Zeit betreiben?
Nein, weil wenn der Computer läuft, dann zieht der natürlich je nach Verbrauch, aber so im Durchschnitt zieht der 8 Ampere, zieht er sich dann rein. Also wenn der an ist, belastet das die Batterie mit 8 Ampere.
Das ist aber krass, ey. Also das ist schon viel. Also ich habe Computer, die sehr viel weniger Strom brauchen. Ja, achso, nee, auf 12 Volt.
Auf 12 okay. Volt, ja. Das ist das. Du musst ja die,
ja, okay,
die,
also
die 90, Formel...
90 Watt
geht das nochmal?
Uri-Dreieck.
Ja, Watt durch Volt gleich Ampere.
Ja, ich glaube, das ist
ja.
Das.
Na, ich hatte vorher schon mit den Bitcoins erzählt. Und zwar hat mir ein Freund erzählt, das ist eine Wagenburgerin, ne? Also nicht... Der kennt die und die hat irgendwie den ganzen Wagen voller Solarpanels. Und immer wenn der Laderegler voll ist, hat...
gehen die Rechner an und die rechnen dann Bitcoins, um die überschüssige Energie irgendwie zu holen.
Jetzt, aber nennenswert.
Nein, das war damals noch mit den Grafikkarten. Jetzt ist es, glaube ich, auch wieder anders. Aber
also nennenswert Bitcoins meinen mit Solarenergie ist, glaube ich, da muss er auf jeden Fall nochmal sehr viel
in Wobei, also man muss ja mal sagen, also wer das im die Menschen, die mit Grafikkarten Bitcoins meinen, also das sind ja Amateure
von den Herren. Ja, das war ja, ist ja auch schon ein bisschen länger her.
Inzwischen macht man das ja, macht die Szene das ja über diese FPGAs, ne? Und also die fressen ja gar nichts. Also das ist ja so ein Ding, frisst irgendwie, wie viel?
2 Watt? Ja, das ist aber nicht zu Bitcoin, das ist zu komplex. Naja. Fand ich aber eine lustige Idee zu sagen, ich habe Solar und wenn genügend irgendwie da ist, dann rechne ich mir Geld zusammen.
Okay, also jetzt, so, und jetzt hast du, ich muss gerade nochmal kurz für mich zusammenfassen, dass ich das auch kaufen kann. Also auf eBay irgendwie diese Paneele geschossen, zack, bumm. Und die sehen auf, also da kommt ja wahrscheinlich irgendwie ganz unterschiedlich Spannung raus und so.
Das musst du im Grunde genommen.
Und da hast du nochmal einen Laderegler.
Genau.
Und der hat in deinem Fall jetzt
90 Euro gekostet, das ist ein ganz gutes.
Weil du einen speziellen geholt hast, der mit 3 Paneelen irgendwie klarkommt und das Ganze immer ordentlich macht.
Nee, du musst gar nicht drauf achten, also der es ist nicht so, dass du bei dem Erwerb deines Ladereglers vorher schon bestimmen musst, wie viele Paneele du jetzt da dran popeln möchtest. Sondern
Klar, der ist doch wahrscheinlich genau dadurch begrenzt, wie viel Ampere der verpackt, oder nicht?
Nein. Letzten Endes kannst du auch 100 Paneele da hinstellen. Du musst halt nur gucken, dass die am Eingang, also ne, da wo der Strom aus dem, beziehungsweise also das Kabel zwischen dem Laderegler und dem Panel, ne, das ist ja irgendwo, das ist ja eine Stelle, wo die Hülse weg ist, ne, also wo nur noch Kupferdraht ist. So, und du kannst natürlich an die Stelle, kannst du dann parallel, was weiß ich, wie viele weitere Solarpaneele dran klatschen.
Ja, aber irgendwann wird der Laderegler sicherlich das nicht mehr verpacken. Aber
ist, okay. Na klar, also wenn du da jetzt irgendwie eine Leistung reinpumpst von, was weiß ich, 500 Ampere oder je nachdem, wie das Ding halt dimensioniert ist, dann wird das natürlich irgendwie die Ohren anlegen.
Aber okay.
Entscheidender ist aber in so einem kleinen Privatpersonen-Setup vielmehr die maximale Ausgangsleistung von so einem Laderegler. Ich könnte den Computer natürlich auch direkt an die Autobatterie anschließen, nur dann habe ich eben keinen tiefen Entladeschutz. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, ne? Du möchtest so eine Batterie natürlich nicht unter 30% entladen, weil dann geht's halt in Richtung Tiefenentladung und dann zersägst du dir deine Batterie und dann hast du auch keine Freude daran. Also, und wenn du jetzt gerade, ich habe jetzt 20 Euro dafür bezahlt, mir wird das jetzt echt nicht im Herzen wehtun, wenn die halt kaputt gingen. Und trotzdem mache ich das nicht.
Du weißt,
aber wenn du 300 oder 400 Euro für so eine richtige gute Batterie ausgegeben hast, dann schmeißt du nochmal 50 Euro drauf oder in meinem Fall 90 Euro, um einen anständigen Laderegler mit tiefen Entladeschutz zu haben oder Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz.
Musst du auch haben,
ne?
Krass, krass, krass. Okay, also.
Also dieses Projekt war motiviert aus meiner Liebe zum Spaß am Gerät und das halt mal machen wollen, weil ich einfach dieses Thema erneuerbare Energien total faszinierend und toll finde.
Na, ist auf jeden Fall ist das spannend und das also gerade dieser Bitcoin Gedanke ist natürlich schon auch krass, weil das ist ja das, wogegen du eine Bitcoin aufrechnen musst, nicht nur gegen die Investitionskosten für die Hardware, die dann auch wenn du auf FPGAs gehst relativ hoch sind. Sondern auch gegen die laufenden Energiekosten.
Mhm.
Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn du eh schon, sag ich mal, so ein ordentlicher Bitcoin-Miner gibt halt auch schon ein paar tausend Euro aus. Aber wenn du dann sagst, okay, legst du nochmal 2, 3 drauf und dafür kommt der ganze Kram aus Solar.
Aber lebt das Projekt eigentlich noch?
Also Bitcoin? Ja, das hat gerade enorme Wertsteigerungen, die Bitcoin.
Echt?
Ja,
50 Euro ist der Kurs, der war vor kurzem noch bei 11.
Krass, ich glaube, ich muss mal meine 7 oder 8 Bitcoins, die ich da irgendwo noch
behalten habe. Einfach. Ich glaube, dass das im Zuge dieser Finanzkrise ist eine ganz gute Anlage.
Wobei ich habe jetzt kürzlich eine Nachricht gelesen, dass die Federal Bla irgendwas
die versuchen, gesagt haben.
Dass das da unter irgendeine Definition fällt. Geldwäschegesetz.
Nein, die versuchen den großen Bitcoin Exchanges die Regeln gegen Geldwäsche aufzudrücken.
Ja.
So, ganz einfach, ist aber auch.
Na, was heißt, die versuchen das?
Das haben sie jetzt getan.
Genau,
ja. So. Das ist aber, das ist naheliegend und im Prinzip interessanterweise quasi so eine halblegitime, halb Anerkennung zumindest dieses ganzen Dings, ja. Also das könnte man, das ist halt auch der andere Teil, ne. Ja, aber lass uns vielleicht nicht so weit die Bitcoins vertiefen. Also die Wertsteigerung der Bitcoin ist so ein bisschen komisch, weil das eigentlich ja für jeden, der es benutzt, nur so eine man geht in die Bitcoin, um eine einzelne Transaktion zu tätigen. Und es scheint eben auch Personen zu geben, oder es gibt im Moment einen Anreiz, tatsächlich in Bitcoins zu halten und da rein zu investieren. Aber das ist natürlich relativ gefährlich. Ja,
ja, der Kurs ist natürlich total schwankend und da muss ja nur irgendwas passieren, da kurz mal ein Sicherheitsaspekt von dem Ganzen. Aber da gibt's einen tollen Podcast bei Tim Britlove zu Bitcoin und elektronischem Geld. Doch, der hat Andreas Bog
gemacht, ne?
Der genau. War ganz
toll, den habe ich auch
gemacht. Das Phänomen, also spannendes Ding, aber ich glaube, das sollten wir nicht hier, können wir eh nicht umfassen.
Aber liebe Bitcoin-Miner, denk mal drüber nach. So, und jetzt stellen wir nochmal kurz zusammen. Also,
wir machen aus den Bitcoin-Miner, machen wir noch richtige Energiewender.
Altmaier, der ist nämlich ein Bitcoin.
Damit zahlen wir die Energiewende. Jetzt müssen wir endlich genau, wo die Kohle herkommt.
Die Billionen, die die Energiewende uns laut Herrn Altmaier kosten wird.
Sonst werden hier die Atomkraftwerke, da geht hier das Licht aus.
Naja, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen. Also, ich brauche so ein Panel, das kostet dann irgendwie, du hast jetzt zwei 25er und ein 80er und hast dafür insgesamt 180 Euro oder so ausgegeben.
Nee. Also warte mal, ich habe den...
Nein, für die Paneele
kommt so. Das hin. Ja.
Dann hast du nochmal 80 Euro Lade, 90 Euro
Laderegler, die Batterie, die würden
ungefähr einen Huni kosten oder 80.
Die Batterie schon 200, 250 bis 300 Euro. Also,
ja. Echt? Nee.
Ja, also wenn du schon...
Nee, ich habe gerade eine 90er oder 80er gekauft für 60, 80 Euro oder so.
Ja, du musst...
Blei-Akku... Okay. Oder was das ist, normale Säure, Autosäurebatterie. Und das ist schon aber 100 Euro, sagen wir mal 100 Euro, so eine größere muss schon gehen, oder um die 100 Euro, können auch 110 sein, aber nicht in Richtung 200. Zumindest solange das so eine Säure, Bleisäure oder wie heißen die denn? Mit Schwefelsäure.
Ja, die normalen Autobatterien.
Normale Autobatterie. Genau. Kannst ja auch zwei kleine nehmen oder was, so, die hast du da stehen. Und dann hast du nochmal was zwischen der Batterie und deinem Computer?
Ja, das ist das Netzteil. Also das spezielle, ich nehme jetzt Gleichstrom auf Netzteil. Ne? Pico,
okay.
Kann man suchen, Pico PSU, also Pico Power Supply Unit.
Ah ja, und das kostet?
Was hat mich das eigentlich gekostet? Also das waren, glaube ich, 50 Euro.
Müsste das nicht eigentlich auch den... dass dieses Netzteil nicht so warm wird wie andere?
Interessanterweise wird das überhaupt gar nicht großartig warm.
Okay, das heißt, du hättest noch dazu den Vorteil, dass du deinen Computer irgendwann gar nicht mehr kühlen musst.
Naja gut, wir müssten dann natürlich
über die Grafik natürlich.
Und Prozessor sprechen, ja. Aber das trägt schon so der allgemeinen Kühlung. Also
aber das krasse Teil, was auch in meinem Computer ohne Ende gekühlt wird, ist das Netzteil. Und dieses, wenn das nur 12 Volt grob gleichrichtet und ein bisschen stabilisiert, wird kaum Wärme produzieren im Vergleich zu einem, was irgendwie von 230 Volt Wechsel auf Gleichstrom geht.
Ja, plus du sparst ja nochmal das Lüftergeräusch. Das
kann ja genau.
Auch schon mal ein Thema sein.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall eine super coole Angelegenheit. Macht echt Laune.
Und dieser Laderegler zeigt ja immer auch irgendwie an und den kann man dann auch noch irgendwie so, über den kann man halt auch noch mal ganz schön ordentlich nerden. Hat der eine USB-Schnittstelle oder sowas?
Dass man es gibt bestimmt Laderegler, die sowas haben. In meinem Fall ist das nicht der Fall, weil ich das einfach nicht brauche.
Ja.
Aber wenn man da ein bisschen rumhacken möchte, dann wird es da sicherlich auch Modelle geben, die Programmierschnittstellen haben, was man da... wo man irgendwelche Dinge mit zaubern kann, bestimmt.
Und jetzt im Winter? Du hast das Ding jetzt im Winter im ersten Stock hinter...
Zweiten Stock.
Wie viel Stockwerke ist das da so? Also hier in Berlin ist jetzt so zweiter Stock, hat noch nicht besonders viel Sonneneinfall.
Ja, du musst natürlich schon darauf achten, dass du möglichst Südausrichtung hast. Wir können ja in den Shownotes zu diesem Podcast mal diesen Artikel, den ich dazu mal in meinem Blog geschrieben habe, mal reinsetzen, weil da habe ich nämlich auch so ein ganz tolles Schaubild, wo man sehen kann, wie effizient ist denn eigentlich der Aufbau von, also das Hinstellen eines Solarpanels, je nachdem, was für eine Ausrichtung du jetzt gerade hast und mit wie viel Grad vertikaler Neigung du das halt aufstellst. Und dann kannst du halt wirklich die beiden Koordinaten hast du auf einen Blick und kannst abschätzen, ah ja, wenn ich jetzt irgendwie mit auf der Achse das bei so viel Grad und auf der Achse bei so viel Grad mache, dann habe ich gerade eine Effizienz erreicht von 97%. Ne, und alles, was irgendwie weiter nach rechts geht oder weiter nach unten geht, dann wird's halt weniger in Effizienz. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich bei so einer Beurteilung. Und dann musst du eigentlich nur noch auf Google Maps gehen dann gibt's dann so ein Overlay für Google Maps, das ist da auch drin verlinkt, wo du dann halt sehen kannst, ah ja, mein Haus ist jetzt gerade hat so und so viel Prozent Neigung, und dann musst du eigentlich nur noch gucken, dann siehst du schon, wie effizient wäre das, wenn du dein Dach jetzt mit Solarpaneelen ausstattest oder halt dein Fenster oder dein Garten oder whatsoever you name it.
Krass.
Mhm. Ah, ich sehe hier, okay, der Artikel, da ist das alles drin.
Und wenn ich jetzt mal die letzte Frage, ich wohne jetzt im ersten Stock und ich habe nicht großartig Sonneneinstrahlung. Für mich wäre es jetzt eigentlich naheliegend zu sagen, okay, das Ding muss aufs Dach, ja, und muss irgendwie dann Kabel runtergeworfen werden. Dann habe ich wahrscheinlich ein Problem, weil ich irgendwie, na, was sind das dann? 15 Meter Leitungsverlust hätte von da oben bis zu mir nach unten.
Was sich aber auch in Grenzen hält, zumal wenn du...
Wenn man nochmal hochrechnet, wenn man das auf Wechselstrom 230 Volt für die Strecke macht, hast du halt kaum Leitungsverlust.
Ja, aber nee, das hält sich auch in Grenzen. Also die Kabel, die man für sowas verwendet, das sind ja auch nicht so irgendwie dünner Klinkenrad, sondern die sind halt schon so ein bisschen dicker, ne? Also da geht halt richtig Strom durch. Ich meine, wenn du mal guckst, so eine Wechselstromleitung, die ist halt irgendwie auf 16 Ampere ausgelegt.
Ja.
Aber so eine Gleichstrom...
Bei 230 Volt.
Bei 230 Volt.
Ja, eine Gleichstromleitung.
So, wenn du eine Gleichstromleitung nimmst, dann hast du irgendwie, sagen wir mal, du hast 5 Ampere und brauchst schon ein Kabel, was, oder 6, 7, 8 Ampere, brauchst ein Kabel, was in etwa genauso dick ist. Um die Größenordnung mal zu verdeutlichen. Ich hatte zum Beispiel auch bei meinem Setup hatte ich ein Problem, weil mein Computer zunächst zwar angesprungen und dann aber direkt wieder ausgegangen ist, weil einfach das...
Ja, am Anfang so viel braucht.
Nein, das Problem war, das Kabel vom Lastausgang des Ladereglers hin zu meinem Computer, das hatte ich zu dünn. Das war einfach zu dünn. Ich meine, das ist jetzt kein armdickes Kabel, um Gottes Willen. Es ist ein ganz normales Kabel, aber davor hatte ich halt eins, wo der Querschnitt, der war einfach zu gering. So, und dann kriegst du da einen Impuls rein, der Computer springt an und läuft im besten Fall 3 Sekunden und dann...
Okay.
Dann geht der aus. Ja, und dann nimmst du ein dickeres Kabel und die Kiste läuft.
Das ist geil. Oder ich weiß ja, okay, geil, weiß ich nicht, aber es ist krass.
Man lernt tatsächlich unwahrscheinlich viel über dieses Hands-on.
Aber wieso hast du denn jetzt, warum, wenn das so höher ist, warum baust du dir jetzt nicht irgendwie was unters Fenster, was diese Paneele hält?
Ja, könnte ich, die Überlegung hatte ich halt auch schon mal, aber ich
hab jetzt... Da muss man dann beim Vermieter...
Ja, und ach, da wär denn da Lust drauf.
Ja, wenn dann schon richtig. Aber okay, also der Hobby ist, so für ein paar hundert Euro hat man so eine Solaranlage. Mhm. Wenn man jetzt am Auto, Campingbus oder so, wenn man da eh schon so ein 12-Volt-Netz hat, spart man sich natürlich auch einige Sachen. Dann braucht man nur so ein Panel und einen Laderegler. Mhm. Die 12-Volt-Batterie liegt eh da.
Ich könnte mir sogar durchaus vorstellen, dass man das vielleicht mit ein bisschen Frickelei sogar so hinbekommt, dass dann, ich meine, dein Auto während der Fahrt lädt ja auch ganz normal deine Autobatterie auf, ne? Und dass man dann halt da nochmal so eine extra Leitung legt zu einem, einem Setup, wo dann nochmal 2, 3 Autobatterien irgendwie im Kofferraum stehen, die halt für sonstige lustige Dinge genutzt werden und halt, dass du halt so eine Speisung aus 2 Quellen hast, ne? Also einmal von deinem
Haben viele, Panel. Viele VW-Bus auch.
Ja.
Meiner hat das zum Beispiel. Hm. Der hat schon eine zweite Batterie und das wäre jetzt halt natürlich genau richtig noch. Dafür längere.
Du musst ein Klebepanel nehmen, so ein Ding, was ein bisschen flach, weil du willst
ja nicht. Oder musst du aber Kohle in die Hand nehmen. Also diese flexiblen, die
kosten 500 ungefähr.
Die knallen rein.
Ich würde einfach, deswegen würde mich auch echt interessieren, wie stabil ist dieses Ding? Ich würde jetzt einfach sagen, das liegt hinten im Kofferraum und das wird dann halt an den Bus gelehnt, so Südseite, fertig.
Aber da ist
Ständer ja dafür gekauft.
Voll. Okay, da, ja.
Meter Kabel dabei.
Ja, aber du musst ja schon überlegen, du musst ja schon ein paar Stunden durchaus, also
Das Tage Blöde ist, dass die Schweine der nämlich wahrscheinlich dann zocken oder ein Handtuch drüber legen.
Naja, na, aber wenn du das oben aufs Dach machst und ja, mit ein bisschen Neigung, könnte durchaus sinnvoll sein dann. Das ist halt die Frage, was du vorhast. Und ich meine, du musst dir immer schon genau überlegen, wie viel Saft willst du da eigentlich rausziehen, über was für eine Zeit. Und so weil abhängig davon ist ja halt natürlich, wie konfektioniere ich jetzt meine Batterien? Und natürlich auch, wie lange brauche ich, um jetzt kampfbereit zu werden? Ja, so von Batterie ist jetzt irgendwie auf 30% geladen bis hoch zu 100%. Wie lange brauche ich
dafür? Wie lange dauert das bei
dir? Ich habe das irgendwie mal ausgerechnet, habe das aber inzwischen auch schon wieder vergessen. Das ist so irgendwie in der Preisklasse irgendwie 2 Tage oder irgendwie so.
Ach so.
Also jetzt nicht 48 Stunden Sonneneinstrahlung, sondern über einen Zeitraum von 2-3 Tagen hast du das Ding halt irgendwie wieder voll. Mm. Wobei die Rechnung, die ich damals aufgestellt habe, war, glaube ich, von 0% Batterieladung, was eigentlich schon der Katastrophenfall ist.
Ja.
Also Faustregel ist, entlade so eine Batterie, das gilt übrigens auch für Handys und nicht, generell für Batterien, nicht unter 30%, weil das zersägt die Dinger einfach.
So, und jetzt, okay, das ist natürlich dann doch eine relativ lange Ladezeit. Ich hätte jetzt gedacht, dass deine Batterie auch immer schon an einem Tag auch voll geladen ist, sodass du jeden Abend fünf Stunden am Computer sitzt.
Nee, das würde nicht gehen. Nein. Also da muss ich auch jedem nicht gleich hier die Illusion rauben, das würde so in dem Maßstab würde das nicht gehen. Mhm. Vielleicht, wenn ich dann noch so ein 80 Watt Peak Panel oder vielleicht sogar noch größeres und am besten auch nicht abgeschwächt durch eine durch ein Fenster, sondern halt direkt, dass die Sonne direkt schön auf das Solarpanel draufknallt, ja, dann ist das Ganze nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber so.
Okay, na gut.
Also dann will ich das Energiewende dann selber machen.
Ja, genau.
Energiewende selber. Ja, geile Sache, aber ist auf jeden Fall auch ein cooles, also ist auch eine cooler Move zu sagen, so der Computer hier, der ist aus 100% Solarenergie.
Ganz genau. Also da fahre ich mir auch die totale Ideologieschiene. Weil ich finde das einfach klasse und ich bin auch tatsächlich der Auffassung, also man wird ja irgendwie oftmals, gerade bei diesem Thema Energiewende, ne, wird ja irgendwie oft gesagt, hey, das ist irgendwie ideologisch vollkommen überhöht und ne? Man kennt ja die ganzen Einwände. Ich meine, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als vor 7, 8, 19 Jahren, da es hieß, ja, also das mit der Energiewende und Strom aus Erneuerbaren, das ist doch illusorisch und alles irgendwie grünes und linkes, bedauerliches Gutmenschentum, wird niemals klappen. Ah ja, was ist denn heute? Wir haben 2013 und befinden uns bei +20%, also über 20% erneuerbaren Strom in Deutschland. Ja, die Leute, die damals das Maul aufgerissen haben, die sind jetzt aber ganz schön ruhig. Zumal das ja auch damals schon im Grunde genommen abzusehen ist, was denn da die Motivation hinter diesen Sprüchen gewesen ist.
Ja, die hauen halt jetzt echt inzwischen wirklich die ganzen Dächer überall voll, ne? Mhm. Was ja auch sinnvoll ist. Ich meine, sowas Bescheuertes wie ein Dach, ja, braucht doch keiner. Kannst du diese Dinger draufknallen? Finde ich keine schlechte Vorstellung.
Naja, wenn man nochmal auf Energiewendepolitik von, was ja passiert leider ist, dass die CDU stellt ja die Weichen in Richtung, dass du nicht auf kleine Lösungen, also dass irgendjemand
sich sondern diese
dezentrale Systeme, viele ganz das kleine, sondern die setzen ja darauf, einen riesen Offshore-Windpark und das kann dann wieder nur ein Konzern machen, weil das einfach irgendwie so teuer und so aufwendig und so hochtechnologisch ist, dass das wieder nicht geht. Das ist ja wie die CDU die Energiewende dreht. Zumindest in meiner Empfindung ist es so, dass es nicht in Richtung ganz viele kleine, sondern wieder große Konzerne
das zu ermöglichen. Ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch das, wovor bei diesem bei den erneuerbaren Energien die ganzen Konzerne natürlich, wovor die den Schiss haben, weil du könntest jetzt sehr massiv anfangen zu dezentralisieren. Jeder sein Panel auf dem Dach. Und diese die Einspeisung direkt dort stattfinden lassen, ja, und ansonsten speist du noch ins Netz ein, dann hast du einen Stromzähler dran, der dir zeigt, wie viel hast du gegeben, wie viel hast du genommen, das wird gegeneinander aufgerechnet und so, ne?
Das passiert ja auch heute schon.
Am Ende zahlst du die Differenz. So. Was gibt's da noch für komische Anlagen, die Leute sich da irgendwie Kraft-Wärme-Pumpen oder was irgendwie in ihre Häuser bauen? Genau, und diesen ganzen Killefit bin ich auch nicht, aber da haben natürlich die Energiekonzerne heute schon Angst und wissen, dass sie jetzt die Weichen stellen müssen, dass genau das nicht passiert, dass die Leute das halt selber in die Hand nehmen.
Es ist sogar nicht nur so, dass sie Angst vor irgendetwas haben, was dann irgendwann perspektivisch mal auf sie zukommen könnte, sondern nee, das trifft die, das
konkrete.
Das hat die jetzt schon getroffen. Die merken das, weil man mit der fortschreitenden Dezentralisierung und auch Demokratisierung der Energieerzeugung geht natürlich ein Machtverlust für diese vier Energiekonzerne in Deutschland einher. Und das merken die ganz materiell. Da gibt's überhaupt gar nicht drum herum zu labern, das ist so.
Tja, und die wollen halt, die sind natürlich daran interessiert, dass es sehr starke, zentralisierte Produktion von Strom
gibt. Ja, die Hürden halt groß sind.
Ja.
Gut.
Energiewende. Die Katzen finden das gut, ja, was du da machst.
Genau, was sagt die Katze zu der, also in der Batterie ist ja Säure.
Ist eine Gefahr, da gibt's Knallgasexplosionen, habe ich gelesen in deinem Blog gerade. Ja.
Und was sagt die Katze dazu? Was sagen die Katzen?
Die Katzenlobby, ja, meine beiden Kätzchen. Ja, ich muss mir da eigentlich eine andere Lösung einfallen lassen.
Kratzen sie sich jetzt an der Batterie oder was?
Nee, also meine Katzen haben einen verhältnismäßig teuren Kratzbaum gefunden, nennt sich Sofa. Das ist nochmal ein anderes Thema.
Also magst du Katzenbilderin? Also du
zwei Katzen? Katzen finde ich super.
Also auch so ganzen Katzenbilder, die überall rumschwirren.
Ja, bei mir gibt's öfter Katzenbilder. Also wenn der geneigte Hörer und die Hörerin auf Katzen steht, dann kann man auch Peter Pixar folgen auf Twitter, um jetzt auch mal den Werbeblock
Peter Pixar
einzuschieben. Es gibt regelmäßig Katzen-Content, verehrte Zuhörerinnen.
Du hast eine Braunkatze und eine
Graukatze, genau. Die eine heißt in Wahrheit Eva, das ist die Graukatze, und die andere heißt Maria, das ist die Braunkatze.
Jetzt hast
du es verraten. Das war nie ein Geheimnis.
Ach so, aber die Eva und Maria. Ja. Also doch auch da dann der christliche Einschlag.
Nee, gar nicht mal aus dieser christlichen Perspektive her motiviert, sondern einfach, weil ich Eva und Maria wunderschöne Namen finde.
Sind auch echt schöne Namen.
Ja.
Und was machen die den ganzen Tag? Die hängen da rum.
Die hängen da rum und lassen sich bekraulen und lassen sich füttern und haben ein Leben, so wie wir das gerne hätten. Was aus Schlafen und Essen und...
Die haben Sex?
Die beiden haben leider keinen Sex.
Ich weiß es ja nicht. Also insofern weiß ich nicht, ob das jetzt so...
Naja, ob das dann noch wünschenswert ist.
Und du,
aber wenn man mal diesen Aspekt herauslässt, also ich glaube, das wäre ein super Leben.
Und du fütterst die regelmäßig? Dürfen die raus? Oder?
Das sind Hauskatzen. Aber die kommen regelmäßig mal auch zu meinen Eltern. Die sind auch bei meinen Eltern regelmäßig zu Besuch. Also auch für Abwechslung ist im Hause Pixar natürlich gesorgt.
Okay, vielleicht noch weg von den Katzen hin zu Aktivismus. Also 2009 Zensur Solar, das hatte ich irgendwie gepackt. Ihr würdet noch wünschen, wir wären unpolitisch, und das war irgendwie auch das, was dir passiert ist.
Ja. Du hast heute echt, mit den Zitaten hast du es heute nicht. Das Zitieren von Tweets gelingt John F. Nebel heute nicht. Ihr werdet euch noch wünschen, wir wären Politik verdrossen.
Ach so.
Ja. Genau.
Naja, ist ja ähnlich.
Da hast du dann losgelegt. So.
Darüber bin ich auch zu diesem Thema Netzpolitik gekommen. Ich meine, gab ja damals wie heute auch natürlich so die treibenden Kräfte in dieser netzpolitischen Blase, sei es Personen wie Markus Beckedahl oder andere, die mich halt schon so, ja, zu dem Thema halt geführt haben, weil halt regelmäßig interessanter und qualitativ hochwertiger Content zu diesem Thema kommt. Und naja, so bin ich halt darauf hängen geblieben, weil ich arbeite ja auch im IT-Sektor, und dann ist der Weg halt nicht weit. So kommt das halt. Und ja.
Und jetzt sitzt du, also 2009, 4 Jahre politisiert, irgendwie bekannt als mit der Idee, einen Watchblog für die Volkspartei zu machen. Und das Ganze halt aus Langenfeld
bei Düsseldorf. Direkt zwischen Düsseldorf, also am untersten Wipfel von Düsseldorf.
Und wir sind jetzt hier gerade in Berlin, wo das Hauptquartier der Metronaut Industries in unserem Corporate Headquarter am Potsdamer Platz
46. Etage im DB-Tower.
Im Glaspalast.
Hier diese großen Sofas. Ja. Ich rauche gerade einen Stumpen.
Und wir gucken auf den, wir gucken hinab auf den Reichstag. Und haben hier natürlich diesen ganzen, also die gesamte Politaktivismus-Sache, das spielt sich halt natürlich zu sehr großen Teilen auch hier in Berlin ab. Mhm. Es ist uns irgendwie nicht, es fällt uns nicht schwer, die Leute zu treffen, es fällt uns nicht schwer, das politische Geschehen zu besuchen, zu.
Deswegen finde ich es auch total gut, dass du hier bist, weil das ist irgendwie so, weil ich habe so das Gefühl, diese ganze Netzaktivisten-Nummer, also zumindest für mich, das findet sehr so hier immer statt und da gibt's hier ein netzpolitisches Bier da und da und trifft man die ganzen Leute, die man irgendwie so auf, also die ganz, ganz viele. Und deswegen finde ich es auch, also das ist irgendwie so, wie ist denn das, wenn man aus Düsseldorf da raufschaut auf dieses Berlin-Blausen-Ding?
Ja, also ihr wirkt, ich spreche jetzt mal so ihr, ne? Also diese netzpolitische Blase hat die ja hauptsächlich so wie nennt sich das jetzt nochmal, ihren Kern in Berlin hat. Also wenn man da von außen drauf guckt, dann wirkt ihr doch recht gut eingespielt und das ist, also von außen her sieht das klasse aus. Es ist halt nur manchmal so ein bisschen doof für jemanden wie mich aus Nordrhein-Westfalen oder für Leute aus Bayern, aus sonst wo, da halt vielleicht mal so ein bisschen auch den Anschluss zu finden oder ja, ist eigentlich blöd formuliert, weil den Anschluss findet man eigentlich recht gut, ehrlich gesagt. Aber man ist halt nicht so tief.
Man sieht sich halt nicht in der Kneipe.
Man sieht sich nicht. Genau, genau. Erstens, man sieht sich nicht. Zweitens ist es ja auch so, dass viel von der Partizipationsmöglichkeiten einfach mit Reisen verbunden wäre. Ich meine, wie oft hast du in Düsseldorf, in Berlin irgendeinen Kongress, irgendein Event, irgendeinen, hast du nicht gesehen? Es findet ja auch fast alles immer in Berlin statt. So, und ja, tut mir leid, also wenn du gerade irgendwie aus Bayern kommst oder aus Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg oder egal wo, dann ziehst du dir das halt eben nicht jedes Mal rein, nach Berlin zu kommen. Das ist einfach Period, Punkt. Und insofern, ja, diese Zentralisierung oder Fokussierung auf Berlin entfaltet aus meiner nordrhein-westfälischen Sicht Vorteile, aber auch gewisse Nachteile. Wobei,
was könnte man da machen? Ich meine, das wäre ja so eine Frage. Das wird ja auch öfter von Leuten, die nicht in Berlin sitzen oder gab schon so, oh, ihr macht da euer Berliner Ding. Wie kann man das denn jetzt, außer dass man sich liest und sich auf Twitter folgt und ab und zu irgendeine Nachricht schreibt, gibt's irgendwelche Möglichkeiten, da das anders zu machen oder ist das einfach?
Also ich denke, man müsste einfach die Kommunikation miteinander vertiefen. Also ja.
Also die Sache ist doch erstmal so, bevor es das Internet gab, gab es das war das halt
in Bonn. Nee, was?
Ja, gut, stimmt auch wiederum, ne?
Aber ganz nah bei Düsseldorf dann.
Genau, da stimmt. Aber du hast natürlich, also du würdest, also die Geschichte vom Internet und dem Aktivismus ist ja dann immer so, ja, die sind jetzt alle vernetzt. Die machen da im Internet Kraut, finanzieren die da ihre Schwarmintelligenz und so, ne? Und dann
krautfinanzierte Schwarmintelligenz.
So, und hängen da irgendwie rum. Und du würdest also sagen, klar, es gibt irgendwie die Einstiegsmöglichkeit auch als jemand, der, was weiß ich, vielleicht den größeren Teil dieser Leute noch zu dem Zeitpunkt noch nicht persönlich getroffen hatte, zu sagen, so, ich politisiere mich da jetzt und mache da irgendwie mit und das ist ja auch, zeigt ja auch, dass es klappt, aber du fühlst dich trotz dieser Vernetzungsmöglichkeit immer noch so irgendwie halt nicht ganz angeschlossen, ne? Oder du merkst halt einfach,
dass... Ja, man fühlt sich wie, es ist jetzt überhaupt gar nicht negativ gemeint, um Gottes Willen, ist einfach nur so eine rein sachliche Feststellung, also immer noch wie so der nordrhein-westfälische Satellit, weil ja, was eigentlich auch einen gewissen Charme auch hat und man müsste eigentlich auch mal gucken, ich meine, das klingt jetzt so negativ dargestellt, ist es aber eigentlich gar nicht, daraus könnte man durchaus auch Vorteile ableiten, weil ich meine, wenn mal irgendwas in Nordrhein-Westfalen läuft, so, dann wäre halt zum Beispiel ich irgendwie Ansprechpartner, ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, Podblock oder wer auch immer. Ja.
Okay, also du so insgesamt ist es okay, aber also ich weiß nicht, wie ist das in Berlin? Vielleicht jetzt für unsere nicht-Berliner Hörer. Wie ist das? Also man, natürlich sieht man.
Also ich gehe ja raus auf die Straße und dann läuft der Lobo.
Sascha Lobo.
Und dann gehe ich eine Ecke weiter und dann kommt der Sixtus und sagt, hey. Und
ey, mach mal ein Foto.
Mach mal ein Foto, mach ein Foto von dir und stell es ins Netz, ohne zu fragen. Und dann kommt
der MS Pro und twittert das Foto.
Twittert es weiter und sagt, hey, Kontrollverlust. Und es ist halt.
Und dann kommt ihr ins Best und ins labert Best. Dich voll. Wer kommt als nächstes?
Ja, ich meine, da merkt man das schon, ne? Das sind alles irgendwie Berliner Namen und
genau, vielleicht sehen wir die anderen gar nicht, das kann ja auch sein.
Nee,
das wäre das krass.
Nein, Quatsch, ist nicht so.
Es gibt keine anderen. Also ja, es gibt die es gibt, kennen wir.
Ich meine, es gibt natürlich immer noch ein paar andere Leute, aber der Kern ist halt immer noch Berlin. Punkt. Ich meine, wir haben in Berlin den CCC, wir haben dieses und jenes.
Ist ja gut, alles den Berlin. CCC gibt es überall
ja, sonst aber,
auch. Also da hast du aber jetzt Leute gekränkt. Oh. Es gibt doch das Chaosdorf. Also ein bisschen wie CCC Düsseldorf.
Ja, aber jetzt sei doch mal ehrlich. Also
es ist nicht so die
treibenden Kräfte.
Das sind Teile des CCC, die sich da mehr, also die sich nicht nicht so sehr auf den politischen Teil fokussieren.
Genau, richtig.
Ja.
Und das ist ja immer so das, was ich im Blick habe. Aber das Schöne daraus, die Lektion, die ich irgendwie mal für mich daraus gelernt habe, ist tatsächlich, dass eben diese Berliner Blase, die ich zu dem Zeitpunkt, also als ich mit dem Thema konfrontiert worden bin, gar nicht mal so sehr als Berliner Blase wahrgenommen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt ja überhaupt gar nicht wusste oder halt nicht so auf dem Radar hatte, hey, das sind alles Berliner. Sondern ich habe einfach nur wahrgenommen, da sind ein Haufen Leute, die beschäftigen sich mit dem Thema und die spielen sich halt oft die Bälle zu. Das funktioniert offensichtlich ganz gut. Und das ist so ein Ding, da kann man echt den netzpolitischen Nachwuchs wirklich mal anfixen, um das mal so auszudrücken. Und ich denke, das ist ein Aspekt, das sollte man wirklich mal zum Thema machen. Wie kriegen wir eigentlich, also hier unsere Bewegung, unsere Gruppe, nenn es Netzgemeinde, TM oder nenn es wie auch immer du das jetzt nennen willst, das ist eigentlich vollkommen Pumpe. Aber wie kriegen wir das hin, mehr Reichweite zu erreichen, schlagkräftiger zu werden? Und da stelle ich mir wirklich die strategische Frage, wie machen wir denn das eigentlich mit unserem Nachwuchs?
Ja, nee, das ist, finde ich auch eine Frage, wie kriegt man das hin, es gibt so viele Leute, die was machen wollen. Und wie kann man eigentlich die irgendwie einbinden, wie kriegt man die irgendwie zusammen? Ich meine, es gibt ja Leute, die fallen irgendwie auf und dann merkt man auf einmal, da ist irgendjemand. Und dann gibt's ja noch welche, die unter dem Radar, die mal was irgendwie machen und dann gibt's welche, die, und die Frage ist, wie man da das auf mehr Beine kriegt.
Aber der Punkt ist ja genau, dass eigentlich auch viele schildern, okay, du hast das jetzt nicht so gesagt, aber das ist natürlich auch von vielen erhoben, der Vorwurf oder die Beschwerde oder was, dass man da eben keinen Fuß auf den Boden kriegt, wenn man irgendwo in im Allgäu sitzt. Ja, und das ist auch verständlich. Ja, geht man zu den Piraten und da sind dann die anderen, die aus guten Gründen woanders keinen Fuß auf den Boden kriegen. Nee, aber das hat die also das Problem besteht schon so, und der Vorwurf ist ja auch, wird ja auch durchaus öfter mal erhoben, dass man dann auch sagt, ja, diese Jungs, die da in Berlin diese,
das sind auch Frauen, erstaunlich viele.
Ich wollte eigentlich gerade, das ist eigentlich Teil des Vorwurfs, dass es eben nicht genug Frauen sind. Deswegen habe ich auch Jungs gesagt. Also die heterosexuellen weißen Männer, die da in Berlin die Netzpolitik-Clique sind, so ungefähr. Und dass es da Schwierigkeiten gibt, sich irgendwie zu etablieren, ne? Wenn da schon, weil es da jahrelange Freundschaften oder sowas gibt, ne? Wobei ich das gar nicht so sehr an die Örtlichkeit in Berlin binden würde. Genau, es sind schon,
das finde ich aber nämlich auch so ein Ding, weil du weißt ja, dann weißt du, irgendwann gab es den Karpfenpeter und du weißt, okay, da ist irgendjemand, der ist da auch an dem Thema dran, und da weißt du, obwohl du dich gar nicht kennst, irgendwie ist da ja so ein Vertrauen. Das finde ich ja das so ein schräges Ding an Twitter eigentlich, dass du irgendwann so merkst, okay, da tickt jemand in irgendeine ähnliche Richtung und man
der
kann,
ist okay, ja.
Und dann merkst du, okay, der Mensch ist, das scheint okay zu sein. Und dann passiert da was. Also ich meine, das ist doch, ja.
Du musst nur erstmal irgendwie in Düsseldorf oder was sitzen und sagen, okay, ich twitter jetzt und ich kümmere mich um diesen ganzen Politikkram. Und die sind bei irgendwelchen Republikas und bei irgendwelchen Kongressen und ich bin im Prinzip, weiß ich nicht, bei 8 von 10 nicht dabei. Und dann ist halt die Frage, gibt's dann irgendwie, und du hast ja gerade ja schon halb beantwortet, gibt's irgendwie einen deinen politischen Freundeskreis, den du auch bei dir zu Hause hast? Oder spielst du da eher eine Sonderrolle als jemand, der sich da regelmäßig politisch interessiert? Also jetzt, ich meine, natürlich hat man immer auch Freunde, die sich auch politisch interessieren und Freunde, die sich nicht politisch interessieren. Ja, aber so eine Clique gibt's halt wahrscheinlich nicht unbedingt, oder?
Nee, nicht wirklich. Also klar, es gibt so ein paar Leute, die halt auch in Nordrhein-Westfalen wohnen und man kennt die halt auch. Aber das ist halt nicht so wie bei euch jetzt hier. Ich meine, Kalle, John, ihr sitzt regelmäßig aufeinander und macht gemeinsam Podcasts, macht gemeinsam dieses, macht gemeinsam jenes. So eine Community haben wir in Nordrhein-Westfalen nicht. Also zumindest habe ich sie nicht auf dem Radar, aber ich glaube, wenn es die so in dieser Form gäbe, hätte ich sie auf dem Radar.
Ja.
Und das ist einfach, ja, das ist ein, man mag das als Problem sehen, man vielleicht auch nicht, aber als Feststellung, dass es so ist, geht das auf jeden Fall durch.
Hm. Müssen wir Nordrhein-Westfalen politisieren.
Das politische Bier in NRW.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht müsste man nochmal auf diesen Aspekt der Nachwuchspflege zurückzukommen, auch einfach mal schauen, dass man sich halt oder beziehungsweise dieser Aufgabe zumindest einmal bewusst wird. Vielleicht gibt es Leute auch im CCC oder wo auch immer, die genau dieses Thema beackern, aber man nimmt es zumindest nicht so aktiv war. Also wenn du jetzt wie ich, der irgendwann mal zu dieser Gruppe quasi Anschluss gefunden hat, dazugekommen ist, ich habe das niemals so empfunden, dass man auf mich zugegangen wäre und gesagt hat, hey cool, und man hat mich nicht eingebunden und dieses und jenes, soll überhaupt gar keine Klage sein. Ich will hier kein Lamento ausbreiten, um Gottes Willen.
Ja, das stimmt. Aber es ist sicherlich keiner. Das Internet kam nicht und sagte, jawohl, Karpfenpeter, bitte gib uns mehr. Sondern du musst es halt erstmal viel zeigen und viel leisten. Wahrscheinlich, genau. Als jemand, der nicht irgendwie in Berlin einfach mal auf ein paar Veranstaltungen war, musst du wahrscheinlich auch doppelt so viel leisten.
Was vielleicht auch sogar gut ist, weil man kann ja durchaus sagen, naja, dann könnte ja jeder kommen, ja, und jeder dahergerannte wird dann halt irgendwie mit offenen Armen empfangen und dann landest du am Ende irgendwie bei Problemen, die halt auch in einer gewissen Partei momentan durchaus auf der Tagesordnung steht.
Okay, aber dann ist es ja so eine Art Reputationsgeschichte, dass du, du machst einen Blog oder du bist irgendwie auf Twitter irgendwie aktiv und du fällst irgendwann auf, weil du nicht mehr übersehbar bist und dann ist irgendwie entstehen die Kontakte oder wie, also wenn, das ist ja schon eine Schwelle, die ist ganz schön hart für viele Leute zu überschreiten. Also da irgendwann
so.
Und vielleicht schreckt das auch Leute ab. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die sich eigentlich interessieren und dann sagen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie hier so viel machen und dann.
Ja, ich habe an der Stelle nur die Befürchtung, dass es durchaus Menschen gibt, die den fruchtbaren Boden darstellen, der aber nicht beackert wird. Der halt, wo halt kein Samen reingeworfen wird, wo nicht gegossen wird, der aber eigentlich durchaus ein fruchtbarer Boden wäre. Und ich glaube, wenn man mal ein bisschen mehr sein Radar mal in diese Richtung aufstellen würde, um zu schauen, wo gibt's hier Leute? Wie? Man müsste genau gucken. Also im Grunde genommen halt mal vielleicht ganz blöd einfach mal ein paar Leute auf Twitter sich mal anschauen. Ganz banales Beispiel, die halt schon regelmäßig durch Kommentare zu diesem Thema auffallen, die man aber jetzt nicht weiter irgendwie, wo man nicht viel Aufmerksamkeit drauf wirft. Aber die Leute vielleicht einfach mal konkret anzusprechen, so nach dem Motto, hör mal, ich habe gesehen, du interessierst dich hierfür und dafür und jetzt erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Ne? Einfach mal den Kontakt aufbauen und vielleicht gucken, kann man das Ganze vertiefen? Kann man dort auch den nächsten Schritt gehen? Kann man die Leute an die Sache heranführen und halt systematisch aufbauen? Das wäre eine Überlegung. Ich weiß nicht, man kann... Ne? Einfach mal nur als Debattenbeitrag mal auf den Tisch stellen, kann die Community ja gerne aufgreifen und einfach mal vielleicht dieses Thema eben zum Thema machen. Wäre eine Überlegung wert.
Ja, wie man die Leute kriegt, weil ich glaube, das ist Einbinden, ist gar nicht so, es ist schon immer schwierig auch so. Und ich habe so das Gefühl, dass es, also vielleicht entsteht aber auch irgendwo was Neues, was man
gar nicht mitbekommt. Also wie da bei ACTA die YouTuber, und die machen ihr eigenes Ding, oder die sind schon wieder ganz unpolitisch und machen nur YouTube. Aber keiner weiß es, weil niemand irgendwie mit denen richtig in Kontakt steht.
Eben, also ich hab ja jetzt diesen, der Sascha Lobo hat ja jetzt kürzlich irgendwie einen Text geschrieben, ich glaube jetzt am Samstag, wo er zum Beispiel auch auf dieses ACTA-Video auf YouTube Bezug genommen hat, indem er gesagt hat, schau mal, also dieses eine Video wurde, weiß ich nicht, wie viele Millionen Mal angesehen, und die Netzgemeinde, um diesen Begriff jetzt nochmal zu bemühen, naja, hat dieses Instrument YouTube beispielsweise, was er ja unter dem Aspekt der Mobilisierungsmöglichkeit und politische Bildungsmöglichkeit betrachtet, nicht so ausgenutzt bisher. Ich meine, wir schreiben viel Pressemitteilungen, wir schreiben viel in unsere Blogs rein, aber wenn du jetzt zu irgendwem auf der Straße gehst und ihn auf Thema X oder Y ansprichst, weiß ich nicht, ob die Leute das jetzt alles so, da so die Antennen in diese Richtung ausgerichtet haben. Und ich glaube, man müsste die Kost, die wir bereiten, einfach leichter aufbereiten, dass sie mehr Menschen zugänglich wird. Weil ich glaube fest daran, so Themen wie Netzneutralität, die eigentlich jedermann betreffen, Data Security oder whatever, die betreffen wirklich viele Menschen, und ich glaube, man würde mehr Menschen einfangen, wenn man in der Lage wäre, diese Themen leichter an den Mann zu bringen. Dass man danach immer noch in die Tiefe geht, das ist natürlich klar. Muss man ja, da kommst du ja nicht dran vorbei. Aber zumindest als Appetizer, um die Leute einzufangen. Und ich glaube, dort ist durchaus Potenzial, und da möchte ich den Gedanken von dem Herrn Lobo durchaus gerne aufgreifen.
Ja, da irgendwie zu schauen, ne? Ich glaube, das ist mich schon, damit es nicht so ein Altherren- und Damenverein wird irgendwann, der irgendwie nicht schlagkräftig ist, weil er einfach nicht schafft,
die Leute. Eben, das ist das, die Schlagkraft. Ich meine, wir hatten ja, bevor wir diesen Podcast jetzt hier angefangen haben, haben wir ja auch kurz nochmal darüber gesprochen. Du hattest das irgendwie, glaube ich, ganz treffend formuliert. Wir kriegen irgendwie echt oft auf die Fresse.
Ja, wir kriegen die ganze Zeit. Ich meine, das ist ja, als Bürgerrechtler ist das ein hartes Brot, weil du dich in einem permanenten Abwehrkampf befindest, dann gewinnst du mal so eine Abwehrschlacht, manchmal gewinnst du auch mal größer, wie bei Zensur Solar, aber eigentlich ist, wenn man die Chronologie der letzten Jahre, der letzten 10 Jahre anschaut, oder der letzten, besser wahrscheinlich 12 Jahre anschaut, ist es so, dass wir eigentlich im Großen und Ganzen verloren haben. Und das ist halt die Frage, ist das ist halt auch nicht sonderlich attraktiv, ne? Also ich glaube, dass Leute eher einer Idee hinterherkommen, wo ich sehen kann, okay, da kann ich was gewinnen. Aber ist es ja nicht so, dass es gerade so aussieht, als würden wir jetzt ein bisschen Freiheit uns erkämpfen und mal in die andere Richtung gehen, sondern wir verlangsamen immer nur den Prozess des Bürgerrechtsabbaus. Ja. Wir verlangsamen den, indem wir irgendwie Abwehrschlachten machen, wo wir können, mit aller Power, die es gibt. Aber es fehlt so das positive Bild. Wie können wir nach vorne gehen und mal das ausbauen?
Ich glaube, wir vermitteln doch durchaus ein positives Bild, was geeignet ist, viele Menschen anzusprechen. Aber das ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Abwehrkampf. Ja, ich meine, schau dir mal bitte die letzten 3-4 Jahre nun mal an. Ja. Also, womit waren wir alles beschäftigt? Das waren zum größten Teil Abwehrkämpfe. Ja, ich meine, das einzige Beispiel, wenn du mich jetzt spontan fragen würdest, was fällt dir spontan ein, was cool war? Was mal so ein Funken in die richtige Richtung war, im Sinne von, ja, hier geht's nach vorne, da ist zumindest irgendwie ein Angebot auf dem Tisch. Dann fällt mir dieser Vorschlag für diese Gesetzesänderung zum Thema Störerhaftung ein. Da wurde tatsächlich, ich glaube, von Digitale Gesellschaft, ja, ne, wurde dort dieser
Gesetzestext
formuliert, ja, genau, ja, der von den Parteien eigentlich nur noch aufgegriffen werden müsste und daraus ein Gesetz gegossen werden müsste. Und
die Linkspartei hat ihn, glaube ich,
auch. Die Linkspartei hat ihn aufgegriffen, na klar. Aber das ist ja auch so, naja, wenn die Linkspartei irgendwas aufgreift, dann ist das direkt böser Kommunismus und keine Ahnung, und dürfen wir nicht drüber reden und am besten sofort irgendwie in die Ecke
schieben. Dabei muss man wirklich mal einmal feststellen, ich glaube, die einzige Partei, die einem als Bürgerrechtler und Netzaktivist wirklich nicht hintergangen hat in den letzten 10 Jahren, ist die Linkspartei. Alle anderen Parteien haben faule Kompromisse gemacht, ob das irgendwie rot-grüne Regierungen sind in NRW, die irgendwie Leistungsschutz. Das finde ich schon eine interessante Sache.
Wobei man natürlich zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch die Feststellung, dass die Linkspartei niemals in der Situation gewesen ist, dass sie auf einen Kompromiss hätte eingehen können, schrägstrich müssen.
Klar.
Darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Ne? Nee, aber nichtsdestotrotz, ich würde dir da schon zustimmen, dass die Linke zusammen mit der Grünen, auch wenn mir da vielleicht jemand widersprechen will, die eigentlich glaubwürdigste Netzpolitik in Deutschland macht.
Ja.
Also ist zumindest aus meiner Beobachtung ist das so.
Nee, ist auch meine. Also ich meine, ist ein schwieriges Feld. Wie kann man da Leute? Die Zeit, wo 30.000 Leute auf der Straße sind und du denkst, boah, ist das hier eine geile Grundrechte-Demonstration? Das ist irgendwie ist ein bisschen vorbei und alle haben ihre eigenen Dinger gefunden. Die einen machen die Piraten, die nächsten machen digitale Gesellschaft. Dann gibt's irgendwie, da differenziert sich das irgendwie noch aus. Dann gibt's also
diese Grabenkämpfe teilweise.
Ja,
wo man eigentlich sagen müsste, ey Leute, jetzt rafft euch doch mal zusammen. Wir arbeiten hier eigentlich an der gleichen Sache, sei es jetzt irgendwie Bewahrung unserer Grundrechte, sei es irgendwie Ausdehnung unserer Internetfreiheit, sei es irgendwie mal Schaffung eines sinnvollen Copyrights beziehungsweise Urheberrechts, wir leben ja in Deutschland. Nein, stattdessen wird dann irgendwie sich aufgeteilt in Gruppe und Untergruppe und hasse nicht gesehen und man versucht sich da gegenseitig die Augen auszukratzen wegen irgendwelchen bescheuerten Detailfragen, anstatt sich einfach mal irgendwie aufzuraffen und zu sagen, ey, wir haben hier irgendwie einen gemeinsamen Feind, ja, das ist diese ganze rückwärtsgewandte
die Leute, die
Gruppe von die Sicherheitsfreaks, die diese ganze Unternehmen, die glauben irgendwie ihre Geschäftsmodelle, die aus dem letzten Jahrtausend stammen, retten zu müssen auf Kosten von Grundrechten, auf Kosten aller Verbraucher und das sind doch die eigentlichen Feinde und gegen die müssten wir uns doch eigentlich mal gemeinsam an den Tisch setzen, einen Schulterschluss machen und gib ihm.
Aber ich glaube, dazu brauchen wir neue Leute.
Nee, das ist, wenn ich ja mal, also das ist doch schon immer so, das ist doch wirklich so, dass das Leute sich im politischen Aktivismus irgendwie dann Marken aufbauen und versuchen, oder zum Beispiel sagen, weiß ich nicht, diese neue Gruppierung da, die vielleicht das Gleiche will wie ich, die kämpft anscheinend um einen Markt von Anhängern, der irgendwie, und deswegen ist das Konkurrenz.
Ja, aber das ja?
Also schau dir
nicht weiter. Mir sind ja eigentlich Gruppen und Parteien total egal.
Genau.
Solange sie irgendwie der Freiheit im Sinne von Bürger und Grundrechte, mir ist es total egal, wer das macht. Wenn die CDU von heute auf morgen sagt, wir machen einen auf Bürgerrechte, dann finde ich die gut.
Also mein Reden.
Also, und von dem her ist mir auch egal, ob jetzt irgendwie die Digital Courage, aka Föbut oder der CCC irgendwie Erfolg hinlegt.
Hauptsache,
oder
es geht einer
oder D64 oder Digitale Gesellschaft oder die Piraten. Mir ist das total egal.
Du bist halt keiner von denen, die da eben die große Rolle spielen. Und ich meine, jedes Mal, wenn sich da was Neues gründet, gibt's irgendwie Häme und so von denen, die schon vorher da waren, ja? Also, weiß ich nicht.
Und hat Platz.
Dann wird eine digitale Gesellschaft gegründet, dann gibt's irgendwelche Leute, die nach vorne gehen und irgendwie rumschreien, weil ihnen da irgendwas wieder nicht dran gefällt. Und dann wird D64 gegründet, dann lachen sich alle Schrott. Dann benennt der, ja gut, C-Netz. So, aber sorry. QED, ja. Also und dann hast du, dann benennt der Philbutz sich um, dann heißt er jetzt die Digitalkorsage oder was. Und dann, so, und dann, ne? Und dann hast du natürlich, darf man nicht vergessen, hast du dann auch, der Teufel steckt dann im Detail? Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie in die Richtung Internet-Enquete schaut, so, da gibt's dann eben auch, da zeigt sich dann eben auch mal, wer jetzt irgendwie da kompromisslos bleibt und was durchzieht und wer vielleicht, wen man halt vielleicht weichgespült hat, dadurch, dass man ihn irgendwie...
Das fand ich, irgendjemand hatte das gesagt in den letzten Tagen, meinte, die Enquete war ein Beschäftigungsprogramm für die herausragenden Aktivisten,
Und gib denen mal was zu tun.
Gib denen was zu tun.
Das hat Fefe doch, glaube ich.
Das sagt Fefe, seit es die gibt.
Nee, ich habe das irgendwie auch, glaube ich, verblockt damals, als es dieses erste Treffen mit Innenminister, damals heute Verteidigungsminister, de Maizière gab. Das war natürlich auch so eine, hey, wir sind jetzt wichtig und Netzpolitik ist irgendwie das große Thema.
Ja, das war die Zeit, wo die tatsächlich noch ein bisschen Angst vor der Entwicklung der Piraten hatten. Ja,
aber dann haben sie die Dinge und dann haben Leute auf einmal mit der Koalition gestimmt. Dann gab's da irgendwie, es gab in der Enquete, das war, vielleicht war das auch nicht gut, ne? Da hast du die Leute in die Piraten, dann gab's da irgendwie, ist das auch so, wir stehen auf jeden Fall nicht so gut da wie vor 2-3 Jahren. Also ich glaube, das ist...
Weiß ich nicht.
Nee, das heißt, muss ja auch nicht jetzt schlimm sein.
Ich meine, wenn man sich jetzt auf die Zeit von vor 3 Jahren bezieht, ne, Stichwort Zensursula, ich halte das in der Tat für schwierig, sich auf diesen Zeitpunkt zurückzubeziehen, weil das war wirklich ein exzeptionelles Ding, was da gelaufen ist. Ja, wobei auf der anderen Seite auch wieder nicht. Ich meine, wenn man mal so zurückguckt, was jetzt kürzlich
alles war. Von der Schwierigkeit, den politischen Kampf zu gewinnen, eine sehr harte Ausgangssituation. Und ich fand das, aber vielleicht, ich bin ja nicht jemand, der resignativ ist, also überhaupt nicht, weil ich glaube ja daran, dass es immer, aber ich sehe dieses, dass das mit Bündnissen, also ich meine, das Ganze lebt davon, dass Leute sich verbünden, zusammentun und was machen. Für eine gemeinsame Grundidee, die sie irgendwie teilen. Und da sehe ich schon gerade, dass sich das so auseinander, jetzt sind wir da doch voll angekommen in der State of the Netzbewegung Diskussionen, aber
ja, aber also ich glaube, dass, also unabhängig von wie die Bewegung als solche da steht, glaube ich, dass diese Tendenzen sich da gegenseitig zu wieder auch in Misskredit zu bringen, sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, durchaus auch da sind und die wird man auch so schnell nicht loswerden. Also von mir aus, ich würde ja echt sagen, so gründet mehr, ist mir völlig egal, ne, und ist auch immer gut, wenn es irgendwo ein Thema gibt, um das sich Leute streiten, dann wird es sicherlich auch einen Grund geben, sich darüber zu streiten. Da gibt es im Zweifelsfall auch jemanden, der da am Ende Recht oder Unrecht hat.
Oder zumindest bestenfalls Erkenntnisgewinn vielleicht auch auf beiden Seiten. Ich meine, das ist ja Sache ja auch.
Aber man muss halt schon aufpassen, dass sich das nicht komplett zerlegt.
Nein, ich meine, man kann diese Netzbewegung, ich finde einen wichtigen Punkt, wenn man mal aus einer linken Perspektive die Netzbewegung anschaut, hat sie nie eine Position gefunden, die gegenüber Kapitalismus in irgendeiner Form eine Kritik äußert. Und das hat sie nie geschafft, weil sie sich immer auf diese, also, und ich persönlich sehe das eindeutig miteinander verbunden, dass eben eine Gesellschaft, die autoritärer wird, auch mit Kapitalismus zusammenhängt und dass eben Bürgerrechte durch Kapitalismus, aber die Diskussion, die ist ja nie aufgekommen, die gab's nie, das böse K-Wort darf nicht fallen, man macht das alles so auf diesen Bürger, aber na, vielleicht, das zersplittert natürlich noch mehr, wenn man sowas macht.
Aber die Gefahr besteht, na klar.
Aber andererseits finde ich das eine elementare Frage bei der Geschichte und es hat andererseits, sagen wir mal, die außerparlamentarische linke Leute haben sie ja auch nie geschafft, Anschluss an dieses Netzbewegungsding zu schaffen. Also das ist irgendwie so ein bisschen gegenseitig. Da gibt's nicht wirklich viel Überschneidung.
Na, weil du hast halt im Netz, also ich sehe da auch den Zusammenhang, aber ich kann auch gut verstehen, dass man mit einer, sagen wir mal, mit einer gemäßigten Perspektive, selbst vielleicht sogar mit einer liberalen Perspektive eben netzpolitische Forderungen eben auch stellen kann. Also FDP ist ja ein Beispiel für jetzt eine Partei, die man nicht als großartig links oder so bezeichnen kann. Eigentlich ganz im Gegenteil, oder die auch keine Kapitalismuskritik so.
Auf gar keinen Fall.
So übt. Ja, also,
aus ganz meiner selten, Sicht kann man die noch nicht mal liberal nennen.
Naja, aber so, die haben natürlich auch irgendwie ihren netzpolitischen Interessenbereich.
Klar, und da gibt es so ein paar grundliberale Typen, aber den traue ich nicht über den Weg.
Nee, überhaupt nicht.
Also da gibt es so ein paar Leute und das ist jetzt, das, sagen wir mal, das am weitesten, wo es, klar, da gibt es noch irgendwo eine Schnittmenge mit diesen Bürgerrechten bei ein paar Leuten, aber ich glaube, dem Großteil der FDP ist das eh egal. Okay, vielleicht ist es auch nicht richtig, dann zu sagen, hey, das Ganze noch mit einer kapitalismuskritischen Diskussion zu erfrachten, weil dann
ist ja noch mehr.
Ja, klar, aber es ist nichtsdestotrotz natürlich irgendwie fehlt fehlt es trotzdem, das auch zu verbinden, weil ich meine, das ist doch nicht abgekoppelt davon. Ja,
also das ist richtig. Das Grundübel ist größer als Netzpolitik.
Ja, mich hat auch oft gestört, dieses Fokussieren nur auf Netz. Also ich meine, Bürgerrechte ist doch genauso, wenn irgendwie Visa-Beschränkungen gemacht werden, finde ich das genauso wie, also dieses immer nur auf Netz und sonst Bürgerrechte sind uns irgendwie egal, da lassen wir die alten Dinosaurier ran.
Also wir halten fest.
Na, aber das finde ich aber eigentlich gar nicht mal so. Also man muss ja doch durchaus sagen, dass viele, die in dem Netzbereich tätig sind, auch in anderen Bereichen durchaus draufhauen, sei es die Asylpolitik, sei es, ne? Also das ist ja doch durchaus bekannt eigentlich.
Halten wir fest, Netzpolitik ist ein nennenswerter, aber es ist trotzdem nur ein Köttel in der Gesamtscheiße.
Mhm. Ja.
Nächstes Thema.
So schnell geht das hier.
Nächstes Thema. Wir waren sind bei Aktivismus und wir bleiben bei Aktivismus. Und zwar
haben wir noch Peter, nicht erklärt, warum der Peter hier ist. Warum ist der Peter in Berlin? Der gehört doch eigentlich nach
Düsseldorf
in Ratingerhof.
Umgebung.
Ratingerhof ist auch so Punk, oder?
Ja. Ach, Peter ist ein Punk. Der Peter, der ist der Düsseldorfer mit dem roten Iro. Nein.
Wer mein Twitter-Avatar kennt, der wird jetzt wahrscheinlich lachen, ob das Kommunionsanzugs.
was hat dich eigentlich nach Berlin gebracht?
Ja, ich wurde eingeladen zur Heinrich-Böll-Stiftung zur Mobilize-Konferenz. Das ist eine Aktivistenkonferenz, wo Aktivisten aus aller Herren Länder eingeladen worden sind. Also ich war wirklich oder ist von überall. Also Kenia, China, wirklich von überall aus der Welt. Der halbe Ostblock ist die, habe ich so den Eindruck.
Ja, also
und ne, wie gesagt, also wir haben hier unterschiedliche Themen, Feminismus, wir haben hier die digitale Sphäre abgebildet. Das ist halt der Grund, weshalb ich jetzt mal hier bin.
Genau, also die Konferenz hat, es sind echt Leute irgendwie von der 70-jährigen Theatermacherin aus Serbien, glaube ich, über
diese Borka,
genau,
die ja so super ist.
Dann Netzaktivist aus Bosnien-Herzegowina, die machen da irgendwie die haben, wie viel, das war lustig, das hat er erzählt, die haben in Bosnien-Herzegowina haben die 21 Verfassungen, weil das sind dort lauter so kleine Gebiete und Srpska-Republik und sonst wie, und die haben so ein Crowdsourcing-Projekt gemacht, wo man Verfassungen erstmal irgendwie klar kriegt, was gilt eigentlich wo. Fand ich, also spannende Leute aus der ganzen Welt.
Ja,
ne?
Also wirklich unglaublich tolle Menschen, die hier eingeladen worden sind und auch gekommen sind. Vor allen Dingen unglaublich nett und auch echt kompetent. Also man muss jetzt gar nicht mal auf so Leute wie, auf so bekannte Gesichter wie Jillian C. York irgendwie abstellen, sondern auch auf die unbekannteren. Tolle Leute. Hammer.
Ja, also wirklich auch irgendwie Leute, die in Thailand für Meinungsfreiheit kämpfen. Dann hast du ungarische Aktivisten, die dort große Demos organisieren. Was gab's noch alles?
Also ich fand ja den jungen Herrn aus Ungarn, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, den fand ich ja echt ganz toll. Der hat, das können wir unseren Hörern ja durchaus mal berichten, der hat so eine Limone, war das, nicht wahr?
Der ist aber Niederländer, oder? Die haben so einen großen eine Zitrone gebaut aus so Silberfolie und haben darauf angespielt auf einen Film irgendwie, der das auf die Schippe nimmt, dass die Ungarn damals während des Kommunismus Orangen anbauen wollten und sie haben aber nur Zitronen hinbekommen und die waren alle sauer. Und die ungarische Orange haben sie gebaut und sind dann mit diesem aufblasbaren, silbernen, großen Objekt, was so 4-5 Meter groß ist, auf die Demo der Fidesz, der rechtsradikalen, rechten Partei gegangen.
Die im Übrigen
Steinbachs Freunde.
Gemeinsam mit unserer CDU in der Europäischen Volkspartei sitzt auf europäischer Ebene und mit denen gemeinsame Sache macht.
Genau.
Möchte ich nur mal anmerken als CDU-Watcher.
Genau, also der CDU findet es gut. Mhm. Die waren dort, war ein Journalist von Al Jazeera, dann ein Civil Journalist aus Palästina. Das war eine ganz bunte Mischung, dann wieder Kulturschaffende, und die haben also eine gute Sache, die da irgendwie zusammengemischt wurde über 4 Tage. Und
da warst du.
Ja, geht auch. Ja, morgen auch noch. Dann.
Und was war da so deine Erfahrung? Also okay, da waren jetzt viele Leute aus aller Herren Länder. Du hast da von CDU Watch erzählt und...
Ja, also ich habe jetzt keinen separaten Vortrag gehalten, außer im Rahmen der gegenseitigen Vorstellung. Gab da so eine am Donnerstag vor dem eigentlichen Kickoff, gab es dort so ein, wie nennt man sowas? Informelles Kennenlernen?
Genau.
Ja, und da hat jeder sich mal vorgestellt und seine Projekte, und da habe ich dann entsprechend auch mein CDU-Watch mal vorgestellt und war durchaus überrascht über die vielen positiven Kommentare, gerade auch von den Leuten, die das gar nicht kannten. Aber diese Idee, dass man mal so eine Partei sich herauspickt und einfach mal alles sammelt, was irgendwie gerade sammelnswert ist, und mal zusammenschreibt und darstellt, dass das überrascht mich doch immer wieder, wie viel positiven Anklang das Ganze findet. Ich bin auch im Übrigen der Meinung, es sollte mehr solcher Projekte geben, jetzt nicht nur irgendwie bezogen auf die CDU, weil auch wenn ich jetzt CDU-Watch mache und diese Partei im Blick habe, bin ich durchaus der Auffassung, dass bei den zum Beispiel sogenannten Sozialdemokraten, also durchaus...
Könnte auch mal einer hingucken, aber das tut sich keiner an, das ist halt
großes,
so schmerzhaft.
Großes Popcorn-Potenzial besteht, ja. Kannst du für jede Partei machen. Sollte man auch. Ich meine, wie oft kriege ich das irgendwie vorgeworfen? Du bist ja der Böse, du haust hier immer auf die CDU drauf und keine Ahnung was. Und dann sage ich dann immer, naja.
Mach doch ein anderes.
Ja, Ding, mach oder? Doch. Ich meine, die SPD, die macht doch genauso viel Böses.
Ja, richtig.
Aber ja, macht sie ja auch. Ja, aber mein Gott, ich habe halt nun mal auch nur 24 Stunden am Tag und ich kann nicht
irgendwie... Und nach 5 Stunden geht der Computer aus.
Genau. Ja. Also insofern, das ist auch immer das Problem. Die Leute klagen immer viel, ja, aber haben halt irgendwie nicht, setzen sich nicht selber hin und machen mal. So, das ist jetzt hier ein Aufruf an alle Hörer, wenn ihr CDU-Watch toll findet und aber irgendwie glaubt, SPD bräuchte sowas auch mal, oder die Grüne oder die FDP, ja bitte, macht.
Ja, so Watchblogs sind toll. Ich meine, das ist auch, es hat immer Popcorn-Potenzial, und es gibt in jeder Partei Idioten. Also und Leute, die sich...
Ja, aber man muss halt, also es geht ja, natürlich gibt in jeder Partei Idioten, wichtig ist natürlich irgendwie so zu sehen, hat die Partei Selbstreinigungskräfte, oder diese Idioten irgendwie wegzukriegen, oder bemüht sich, die wegzukriegen, widerspricht denen, oder hast du halt eine Partei aus Idioten, oder sogar eine Partei, die deshalb Anhänger hat, weil sie diese Idioten hat. Ja, also, aber okay, was hätten wir denn noch so zu besprechen? Was fällt uns denn noch auf? Oder sind wir am Ende der Sendung angelangt?
Ich weiß nicht. Also wir brauchen mehr Watchblogs jetzt für den Wahlkampf auf jeden Fall.
Das ist, habt ihr das jetzt mitbekommen? Da gibt's auch jetzt so einen automatisierten Dienst, der gelöschte Tweets von Politikern sammelt.
Ich hörte davon, ja.
Was Netzpolitik ist das? Ja, hat das jetzt nicht angekündigt, sondern gemacht. Ja, genau.
Das ist ein Tool, das war woanders, in Niederlanden, glaube ich, wurde das gemacht, und wir haben das einfach jetzt mal für Deutschland eingesetzt. Ist die Frage, was...
Netzpolitik hat das gemacht, oder?
Netzpolitik hat das gemacht, hat die Software genommen, hat die angepasst, hat die deutschen Politiker eingepflegt, und das guckt halt einfach nach...
Was, also es holt einfach sekündlich Tweets ab, und...
Genau.
Und wenn da irgendeiner wieder verschwindet, sagt
Streisand.
Oder was?
Ja, der protokolliert, du gehst auf die Seite drauf und du siehst dann halt irgendwie alle Tweets, die mal abgesetzt worden sind, aber dann anschließend gelöscht worden sind. Und wenn du da jetzt mal zur Zeit drauf schaust, dann siehst du da halt irgendwie eine dolle Liste von, ich glaube, du kannst irgendwie 200 Seiten nach hinten, oder 20, ich weiß gerade gar nicht, nach hinten blättern. Und das sind zur Zeit irgendwie fast nur so Tweets wie... hat halt irgendwas gelöscht, weil blöde Komma falsch gesetzt war, ja. Oder halt irgendwie so Dinge dergleichen. Aber weshalb das interessant wird oder interessant geworden ist, weil ja jetzt bei dem Account von Peer Steinbrück von der SPD bekannt geworden ist, wer denn eigentlich tatsächlich dahinter sitzt. Und
genau, da muss man die Geschichte mal so ein bisschen in Ruhe von vorne erzählen. Also Steinbrück twitterte: Welcher Kanzlerkandidat hat sich jemals für Netzpolitik interessiert?
Jemals.
Keiner.
Jemals?
Fragezeichen.
So richtig vorwurfsvoll.
Und das war irgendwie eine Antwort an irgendjemanden, der sich beschwert hatte, dass Steinbrück sich nicht ausreichend um die Netzpolitik kümmere. Dieser Tweet verschwand innerhalb von Sekunden.
30 Sekunden. Kann man da auch nachlesen. Auf der Plattform sieht man, wie schnell es ging, bis der Tweet gelöscht wurde.
Und tauchte dann irgendwie wenige Sekunden später auf von dem Account eines Mitarbeiters von Steinbrück.
Ja.
Wodurch dann klar war, dass dieser Mitarbeiter offensichtlich gerade in seinem Twitter-Client den falschen Account ausgewählt hatte.
Korrekt. Politwups, also, heißt das Ding, ne?
Politwups, ja. Das heißt, der Mitarbeiter von hier twittert das Team von Per Steinbrück, das war eben einer davon, ne? So, okay, ja, ist jetzt, ich weiß, ich finde das jetzt nicht so, ich meine, ich finde schon erbärmlich, dass der nicht selber twittert, aber so wirklich hätte ich es auch nie von ihm erwartet, dass er es tun würde. Insofern. Na,
aber zumindest doch eine klare Ansage, also wie so eine Darstellung.
Also man weiß auf jeden Fall, wie die Leute denken, die für Per Steinbrück twittern.
Das, ja, ich würde sagen, dass der sicherlich nicht mehr twittert für ihn. Also der hat jetzt gesagt, der Steinbrück wahrscheinlich jetzt gesagt, hör mal, ich habe gedacht, du kannst das. Wenn du das nicht richtig machst, dann muss jetzt jemand anders twittern.
Die Frage ist, bei sowas denke ich mir, also mir ist natürlich toll, weil das sowas transparent macht. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass die einfach noch vorsichtiger werden. Toll ist übrigens der Tweet von Serkan Tören von der FDP, der hat einfach nur Waffenrecht getwittert und ist dann schnell nach 20 Sekunden gelöscht.
Ja, da hatte ich ja auch mal so einen schönen Fall auf CDU Watch. Da war der Thomas Jasombeck, der auch aus Düsseldorf kommt. Ja, doch, Düsseldorf. Und der hatte mal zum Zeitpunkt dieser Fukushima-Geschichte, als ja dann die Japaner sich jetzt mal irgendwie ans Herz gefasst haben und gesagt haben, wir gehen jetzt aber tatsächlich mal irgendwie auf die Straße und demonstrieren. Und die Tagesschau darüber berichtete, woraufhin er dann irgendwie nur kommentierte, ah ja, putzig. Und den Tweet dann aber auch wieder nach ein paar Minuten, glaube ich, löschte. Und naja, das ist aber auch schön dokumentiert.
Ja, okay, finde ich ganz nett. Und das wird vielleicht auch alle paar Monate mal wieder nochmal irgendwas Interessantes heraufspielen. Aber insgesamt finde ich dieses... Also was für ein Gewese schon irgendwie in vielen Jahren irgendwie geschehen ist über Tweets, die irgendjemand gelöscht hat, ne? Also das finde ich irgendwie
Was für ein bisschen den ernsthaften Problem.
Nee, finde ich in Ordnung. Ist lustig, sowas zu haben, einfach um mal sicher zu gehen. Ich habe jetzt auch gerade hier eingegeben, dass ich dem Ding jetzt folgen werde. Aber und das ist auch ganz lustig, weil das Ding immer diesen gelöschten Tweet dann automatisch direkt wieder tweetet, so. Also DT, deleted tweet von so und so und dann den, so, das ist schon ganz cool so, aber ich, also insgesamt so dieses, er hat einen Tweet gelöscht, ist ja so ungefähr so das Schlimmste, also so die gröbste Untat, die man auf Twitter machen kann, ist einen Tweet löschen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das so, so nennenswert finde.
Na, es ist natürlich die Frage, in welchem Kontext steht das jetzt? Ja, also wenn jetzt wirklich jemand hingeht und einen blöden Rechtschreibfehler da raushaut.
Genau,
ja. Mein ja. Gott, mach halt, das interessiert doch keine Sau. Aber wenn es jetzt wirklich irgendwie so ein anderes Ding ist, was die eigentliche Denkweise von so einem Menschen entblößt, ja, und dieser jemand das dann aber im Nachhinein nach Absetzen dieses Tweets merkt, ja, dann also ich finde, da ist das wirklich eine gute Sache.
Also viel krasser finde ich.
Dann finde ich das besser, wenn man dann anschließend als Politiker, der sich gerade mal voll in die Nesseln gesetzt hat, ja, wenn man dann auch die Größe hat und meinetwegen ein Blogposting oder irgendetwas macht, um klarzustellen, um Verzeihung zu bitten oder irgendetwas, was wirklich Größe beweist, aber nicht einfach daher zu gehen und so zu tun, als wäre das doch niemals passiert. Also sorry.
Also ich finde es skandalöser, welche Tweets Erika Steinbach nicht löscht.
Sicher. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Tool, das spricht sich wahrscheinlich ja relativ schnell rum, dazu führt, dass sie halt noch schleimiger, aalglatter insgesamt twittern.
Die Gefahr besteht
in der Tat. Ist halt immer die Sache, weil ich glaube, das ist so ein Politikbetrieb.
Die werden einfach dieses Politwups blocken. Mhm. Also ich hoffe mal, dass die Jungs, blocken, die dieses Tool gebaut haben, schlau genug sind, als Datenquelle verschiedene Accounts zu haben. Also, weil das Erste, was ich jetzt machen würde, wäre politwups.de Spam blocken als Politiker. Fertig. Thema erledigt. Und dann würde ich erstmal einen Tweet.
Aber du kannst doch jeden Tweet auch ohne Twitter-Account aufrufen. Ich behaupte mal, dass die API das...
Genau, okay, das ist halt die Frage. Ich hoffe, dass sie es ausreichend schlau gemacht haben. Ja, häufig bei so Aktivisten... Hacks kann das sein. Aber okay, gehen wir mal davon aus, sie haben es richtig gemacht. Ja,
auf jeden Fall ist die Frage, wie weit dann dass die Reaktion davon ist, dass die Leute das...
Ich bin mal gespannt. Vielleicht lesen wir auch morgen in der Zeitung, dass irgendein Vollidiot von der CDU nach vorne geht und sagt, dass das jetzt für die völlige Gedankenpolizei ist und irgendwie mit Recht auf Vergessen kommt oder so. Ne? Also aber ich insgesamt, wie gesagt, ich glaube, das ist ganz lustig, sowas zu haben. Für den Fall der Fälle denken wir mal drüber nach. Das
wird nicht eine bessere Welt
schaffen. Das ist ja.
Aber lustig ist es schon.
Ist ganz lustig, ja. Nee, also finde ich, ist cool, ist in Ordnung so. Aber ich finde dieses Gewese um gelöschte Tweets, fand ich bis jetzt noch nie so.
Nee, ja, aber manchmal kommt. Auch du hast Zeiten recht. Manchmal Wahlkampfs wird es sicherlich eine Rolle spielen, weil mein Wahlkampf. Da hauen natürlich auch die Politiker schon mal Sachen raus, die sie so normalerweise nicht raushauen würden. Und da ist dann die Gefahr halt schon auch größer, dass halt wirklich mal eben so ein, ich habe mich gerade mal voll in die Nesseln Fall gesetzt, ja. Auftritt. Und naja, da kann das schon hilfreich sein, so ein
Ja, und dieser Steinbrück-Fall ist ja auch ganz spannend. Also Steinbrück ist ja wirklich so der lächerlichste Kanzlerkandidat seit langem, oder?
Also Steinbrück-Watch wäre auch so ein Ding.
Ach komm.
Da kannst du aber zwei Leute einstellen.
Dafür haben wir nicht die Ressourcen. Wir können doch jetzt nicht da irgendwie eine Redaktion abstellen. Da kommen professionelle Magazinredaktionen nicht hinterher, die sich auf Klatsch spezialisiert haben, wie der Spiegel online oder so. Ja, selbst die kommen da nicht hinterher. Aber ich meine, Steinbrück ist wirklich sogar noch peinlicher als Stoiber, oder?
Ja.
Also Kanzlerkandidat Stoiber war schon echt irgendwie so, da hat man echt so gedacht so, aber der war wenigstens, da hat man irgendwie auch noch so gedacht so, hoffentlich sind wir irgendwie sane genug, dass keiner den am Ende wählt, so.
Also ich bin bei dem Herrn Steinbrück,
Bist du Fan?
Nee. Also ich frage mich tatsächlich, was ist eigentlich mit dieser Partei los? Also in was für einer Verfassung muss sich eine Partei befinden, um einen Menschen, der solche Dinge in so kurzer Zeit, in so einer Frequenz rausballert, um den als Kanzlerkandidaten aufzustellen den aufzustellen war schon eine Katastrophe, aber ihn als Kanzlerkandidaten auch weiterhin zu behalten, also zu halten, nach dem allen, was da jetzt passiert ist seit seiner Aufstellung, also tut mir leid.
Aber was würdest du, welchen Strick würdest du der Partei, also ich weiß gar nicht, ob sie das können, den designierten Kanzlerkandidaten jetzt absägen. Aber auch
da gibt es doch Mittel und Wege, also so im Sinne von,
was wäre das denn
nahelegen, lieber Peer, also merkst du doch selber, oder? Jetzt, ne? Mach komm. Mal von dir aus einen Rückzug und komm, also ist gut jetzt.
Denk dir irgendeine Krankheit aus.
Ja,
aber
seriously.
Begib dich zur Ruhe. Ja.
Naja, ich meine...
Take one for the team.
So wird wenigstens nicht die Verräterpartei letztlich die Macht kommen.
Dann kriegen wir ja, die
weitere CDU... Weitere Jahre Merkel wird der neue Kohl und dann... Ja.
Das ist halt richtig so. Die bei der CDU weiß man wenigstens, sie ist halt aufrecht und schlägt dir von vorne in die Fresse. Ja, das kann man halt auch.
Die sagen
das kann man halt,
nichts anderes, ne? Also
das kann man halt auch, also, muss man denen zugute halten.
Ich weiß nicht, ob sie nichts, aber ich find die CDU ja eigentlich ehrlicher als.
Ja, die sind ehrlich.
Die sagen zumindest nicht, dass sie für. Ja, doch, sie sagen auch, dass sie für soziale Gerechtigkeit sind. Okay. Erstaunlich viele Eier-Accounts folgen diesem Politwups-Account. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja. Ja gut, aber okay, also gelöschte Tweets und ein peinlicher Kanzlerkandidat. Ich meine, man kann jetzt sagen, okay, die scheiß Verräterpartei und Pipapo, aber ich finde schon auch wirklich, es ist schon traurig, dass man so dieser CDU-Alleinherrschaft da jetzt erstmal auf lange Sicht nichts entgegenstellen wird, ne? Und gerade für Also ist schon traurig. Oder gut, es wird da jetzt was, aber ein Steinbrück ist jetzt auch nichts, was irgendwie
die Leute rumreißt und
nein, das ist auch nichts, was der CDU entgegengestellt wird.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist gar nichts.
Steinbrück.
Das sind zwei Leute, die rennen da, oder der versucht jetzt gerade in einem Rennen teilzunehmen. Der rennt halt hinterher, ja.
Der unterscheidet sich auch nicht.
Genau, der rennt hinterher und der könnte allenfalls gleich aufrennen, aber der würde niemals die Richtung ändern, ja. Und das Spannende ist doch eigentlich, bei so einem Rennen um die Kanzlerschaft in eine andere Richtung loszurennen.
Eine Perspektive zu bieten.
Genau, eine andere Perspektive.
Wechselstimmung.
Genau,
ist Wechselstimmung. Das, solange Merkel hattest, bräuchtest du eine Wechselstimmung, aber glaubt doch kein Mensch daran, dass der Per Steinbrück eine andere Politik macht.
Ja, eben. Das ist halt total bescheuert. Also, die kannst du so.
Stimmen wir jetzt schon mit der Schwarz-Gelb die ganze Zeit ab. Ich meine, also naja.
Und was hat er jetzt? Das habe ich noch nicht ganz gelesen. Aber er hat jetzt da auch irgendwie wieder was zu dieser Leistungsschutzrechtssache.
Ja, aber die machen jetzt ein eigenes Leistungsschutzrecht, hat er gesagt.
Wie machen sie das?
Naja, wenn deswegen sie an der Macht sind.
Ja, komm, ich bitte.
Also erwähnenswert ist ja in dem Zusammenhang, die SPD hat sich doch hingestellt und, also bevor diese Geschichte durchgesickert ist, dass sie das Leistungsschutzrecht ja nicht haben wollen, aber dann irgendwie dann doch, haben sie ja gesagt, na ja, hier Bundesrat und da haben wir ja jetzt die Mehrheit, ne, seit der Niedersachsenwahl im, wann war das, Januar, haben sie ja im Bundesrat die Mehrheit. Und da hieß es ja dann, ah ja, wenn wir jetzt die Mehrheit haben, dann können wir dieses Leistungsschutzrecht ja so lange filibustern, bis das...
bis die Neuwahlen durch sind,
genau,
dann greift das Diskontinuitätsprinzip.
Ganz genau.
Kurz dazu sei angemerkt, am Freitag hat jetzt, oder war es Freitag oder Donnerstag, also es wurde gerade eben, ist genau das nicht passiert. Der Bundesrat hat sang- und klanglos innerhalb von 3 Minuten das Leistungsschutzrecht durchgenickt und die SPD musste jetzt mal erklären, warum sie denn da jetzt nicht ihre Macht hat wirken lassen. Und der Hintergrund ist doch, glaube ich, dass sie einfach nicht alle Länder, die da im Bundesrat sind, wirklich leistungsschutzrecht kritisch sind.
Ja,
das ist aber und im Regierungsprogramm, im Entwurf des Regierungsprogramms der Sozialdemokraten steht auch ein Leistungsschutzrechtsgedanke drin.
Ja.
Den können sie jetzt rausstreichen, weil es halt Leistungsschutzrecht gibt.
Ich will das Wort nicht mehr hören.
Es ist ja auch so, dass die SPD mannigfaltige Beteiligungen an Verlagen hat. Das heißt,
die alle pleite gehen, Watz, Frankfurter Rundschau.
Also das ist ein Aspekt, der ist bisher, zumindest habe ich das nicht auf dem Radar, dass das schon mal irgendwie beleuchtet worden ist im Rahmen dieser Diskussion, aber das sollte man tatsächlich mal
thematisieren. Wurde schon auch gesagt, glaube ich. Ja? Aber es ist halt, es sind auch nicht mehr ganz so viele Beteiligungen, aber die haben natürlich alle Schiss, dass sie sich gegen die Verlage stellen. Aber irgendwie finde ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein... Das Gesetz ist so unsinnig, dass ich nicht glaube, dass es irgendwie Erfolg haben kann. Ich weiß es nicht. Aber lange Diskussion, Leistungsschutzrecht. Nee,
Leistungsschutzrecht ist kein...
Das war auf der Konferenz auch schön. Da gab's, ich war da heute in einem... Da ging es um Press Freedom, also Pressefreiheit, und da kamen immer deutsche Wörter von Leistungsschutzrecht bis wie sonst irgendwas. Ich leider habe die anderen Wörter vergessen, aber die ganzen internationalen Aktivistinnen und Aktivisten haben sich totgelacht über die deutschen Wörter. Und was ich sehr interessant fand, ich habe mich mit einer jordanischen Aktivistin unterhalten und die meinte so, hey, wie, hier sind lauter Leute irgendwie aus Europa, aus Frankreich, aus Deutschland, sonst wie, und ihr erzählt mir eigentlich die ganze Zeit nur, dass ihr die ganze Zeit gegen Zensur und sonst wie und Bürgerrechtseinschränkungen kämpft, und bei uns kommt es immer so rüber, ihr kommt immer so, hey, wir bringen euch die Demokratie und sonst wie, und die war ernsthaft, also war wirklich überrascht und meinte, krass, dass ihr die ganze Zeit so kämpfen müsst, irgendwie, hätte ich gar nicht gedacht. Das Bild, was bei uns transportiert wird von euren Gesellschaften, ist freie Meinungsfreiheit, ihr könnt alles machen, was ihr wollt, das ist alles, wir bringen das zu euch und ihr müsst es auch machen und sonst wie. Und ich komme hierher und irgendwie alle von den Leuten aus Deutschland und Frankreich, ich rede die ganze Zeit nur davon, wie wir eure Bürgerrechte verteidigen mussten. Das hat mir schon zu denken gegeben, ne? Dass irgendwie so ein Bild, was Europa von sich verbreitet, dann total konterkariert wird, weil wir hier die ganze Zeit eigentlich irgendwie jeden Tag aufs Neue irgendwie
auf die Fresse kriegen und dagegen kämpfen und uns aufregen. Ich hasse ja die Situation.
Was ich so lustig fand, wir hatten ja auch im Rahmen dieser Mobilize-Veranstaltung heute eine Führung von Lobby Control. Übrigens ein ganz toller Verein, also was die machen, finde ich wirklich super. Wo auch mal das Thema Lobbying von Google eine Rolle spielte. Und da hat man natürlich auch über das Leistungsschutzrecht mal ganz kurz gesprochen. Und die alle so, ja wie? Also man hat ihnen das mal kurz erklärt, was das eigentlich ist. Und selbst die haben sich alle nur noch an den Kopf gefasst. Und so, hä? Wie geht denn das? Das ist doch völliger Schwachsinn. Also das ist diese Idee erklären, des Leistungsschutzrechts ist wirklich auf so vielen Ebenen einfach nur falsch. Das
kannst du nicht erklären. Die Leute, die schauen dich an, denken, was ist denn...
Ja, und ich kann es ja auch nicht verstehen.
Ja, aber ich meine, es war von der Konferenz auch spannend. Dann sind natürlich Leute, die echt ein ganz anderes Bedrohungsszenario natürlich haben. Und auch noch echt irgendwie... Also es ist natürlich schon härter, irgendwie ein feministisches Magazin in Namibia zu machen. Irgendwie, wo du... irgendwie, also es war schon interessant, ne, wie dann Leute, die sagen, hey, Namibia ist die einzige Chance, dass wir ins Netz irgendwie kommen, für wenig Geld ist Facebook. Und der Jeremy Zimmermann sagt, hey, Facebook, Finger weg, Aktivisten dürfen nichts damit zu tun haben. Und die sagen, hey, ohne Facebook geht's gar nicht. Also das war schon, da sind auch so Welten aufeinander getroffen und das war aber irgendwie das Spannende an diesem ganzen Ding auch, ne, dass das so... Mhm. Ich schaue hier auf unsere Liste und sehe, dass wir eigentlich eigentlich sind wir durch.
Ja, Mann, also wenn Kalle jetzt auch schon so tiefenentspannt hier sitzt und machen wir doch einen Deckel drauf, oder?
Genau, also die beiden sitzen hier weiterhin in ihren tiefen Sesseln und sind nicht eingeschlafen und es war schön, dich hier zu haben.
War sehr gerne bei euch.
Und damit zurück ins
Internet.